herzlich willkommen zur 852. Ausgabe des Sneakpots. Wenn wir euch heute etwas pixelig vorkommen, liegt es daran, dass wir uns in die Welt von World of Warcraft eingefunden haben. Wir sprechen heute über den Film Das fantastische Leben des Ibelin. Mit mir hier unser Magier, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und als Tank unterwegs ist Robert Krüger.
Hallo.
Und der Sprachgelehrte heute Abend ist Jan.
Lokta Ogar, liebe Leute. Und das war unser Gildenmeister Stefan Giesfeld.
Guten Abend. Doch, ich hatte doch einen abhängigen Mitbewohner. Von dem habe ich doch schon hier erzählt.
Ja, natürlich.
Ich muss zu meiner Gilde. Wie lange podcastest du noch? Also damals 2007, 2008, als wir angefangen haben zu podcasten.
Da kann ich direkt mit der ersten Anekdote reinbrettern. Eine Freundin von mir hatte mal so einen Nachbarn, der hat immer WoW gezockt, die konnte ihn immer so über Eck im Fenster beobachten, so. Und das heißt, wenn sie morgens aufgestanden ist, dann war der schon für seine Gilde da. Und sie hat ihn so auf so eine romantisch blaue Blumeweise so verklärt als jemanden, der so besonders loyal ist und der, ich stehe morgens um 6 auf und da ist der Mann schon für seine Gilde da. Und, ist er immer noch für seine Gilde da.
Klar.
Tja. Gaming-Sucht versus Loyalität, wir wissen es nicht.
Die Grenzen sind da wahrscheinlich auch ein bisschen fließend.
Ja. Die Grenzen sind immer fließend.
So.
Gut.
Film haben wir geguckt.
Der Christoph hat ihn mitgebracht, oder?
Mhm.
Deswegen, das fantastische Leben des Ibelin. Worum ging's?
Wie ich letzte Woche schon angekündigt hatte, ist das ein Dokumentarfilm und, es dreht sich um einen jungen Norweger, Mats Steen, der an einer Muskeldegenerationskrankheit leidet und deswegen in seinen 25 Lebensjahren nach und nach die Möglichkeit verliert, zu laufen und sich weitestgehend zu bewegen, ist dann im Rollstuhl und stirbt dann irgendwann und ist ziemlich abgeschottet von der Außenwelt. Die Eltern sind eigentlich oder nehmen es so wahr, als wäre er eben sehr isoliert die meiste Zeit seines Lebens. Und nach seinem Tod stellt sich heraus, dass er ein Doppelleben geführt hat, weil er nämlich die 10 Jahre oder so, oder über 10 Jahre, in WoW verbracht hat und das eben nicht nur ein Computerspiel war für ihn, sondern eben eine zweite Welt und wo er Menschen kennengelernt hat und auch beeinflusst oder auf sie gewirkt hat und eben echte Freunde hatte, die auch wirklich um ihn trauern dann hinterher und das wird dann alles so aufgerollt und das wird in Form auch oder in der Optik von WoW auch aufgerollt. Das heißt, wir kriegen dann Szenen aus dieser Zeit im Spiel auch so dargestellt in WoW-Form. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube, das war so grob, oder?
Ja.
Und wir haben, wie ihr gemerkt habt, heute den Jan wieder zu Gast, weil das auch nötig ist. Weil keiner von uns WoW wirklich gespielt hat und wir nur eine sehr vage Vorstellung davon haben, wie das ist und was das kann und was das bewirkt. Und deswegen brauchten wir einen ehemaligen WoW-Gamer und da
ehemalig ist gut. Ich fange übermorgen wieder an.
Was?
Warum ausgerechnet übermorgen?
Tatsächlich ist wirklich Zufall jetzt, WoW wird gerade 20 und ich glaube genau so lange bin ich auch mit immer mal Pause eigentlich dabei gewesen. Zuletzt groß rein bin ich 2019, als WoW Classic rauskam, also die Originalversion von 2004, dann 15 Jahre später nochmal, dann auch auf die ersten paar Erweiterungen inzwischen fortgeschritten ist. Und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum passiert es nochmal. Das heißt, direkt übermorgen, wenn es veröffentlicht wird, wahrscheinlich heute Abend am Donnerstag oder so, oder es ist schon passiert, geht nochmal WoW Classic, also die Version von 2004, mit der ich persönlich am meisten verbinde und die ich auch am liebsten mag, geht nochmal fresh an den Start. Das heißt, man kann nochmal anfangen, diese ganze Progression durchspielen. Und da habe ich Bock drauf und da hatte ich auch schon vorher Bock drauf, aber ich glaube, diese Doku ist da auch nochmal reingebrettert, um zu sagen, ich komme gerade genau im richtigen Moment und jetzt habe ich erst recht Bock nochmal auf WoW Classic, weil ja auch dieses, ich habe auch Bock irgendwie nochmal mich da reinzubegeben und zu sagen, ich lerne auch nochmal neue Leute kennen, mach das nochmal mit teilweise alten Freunden, aber teilweise auch mit neuen Menschen und da habe ich echt Bock drauf.
Also genau, zum Verständnis, dieses ein Event jetzt, du musst dann praktisch neu hochleveln, also fängst ganz fresh an.
Genau, ja. Also wir haben ja verschiedene WoW-Versionen. Es sind jetzt über die Jahre, glaube ich, schon 10 Erweiterungen rausgekommen. Ich glaube, wir sind gerade in der 10. Das Spiel hat sich immer weiter verändert. Und natürlich, weiß nicht, gibt es auch bestimmte Leute, die sagen, mir gefallen die alten Sachen besser, mir gefallen die neuen Sachen besser oder so. Das heißt, was jetzt zu den Jubiläen immer passiert, oder jetzt zum zweiten Mal passiert, ist eben dann nochmal ganz von vorne. Also auf dem Server gibt's auch nichts. Da gibt's noch keine Ökonomie, da gibt's keine hochleveligen Charaktere. Da fängt alles von Level 1 an. Das ist mir besonders cool, weil es natürlich anders ist als damals, aber es dich so ein bisschen das durch nachfühlen lässt. Und das haben, glaube ich, 2019 auch viele genutzt, die es halt 2004 verpasst haben. Und ich glaube, jetzt ist entweder alle, die nochmal drauf Bock haben oder die es auch damals verpasst haben oder so. Das heißt, es ist so die Idee, sich ein bisschen anfühlen zu lassen mit so viel.
Ist es dann nicht nur 2 Wochen in diesem Zustand und dann sind irgendwelche Kiddies, die zu viel Zeit haben, haben schon wieder alles hochgelevelt und...
Nee, weil die ganzen Erweiterungen gibt es ja nicht. Das heißt, wir starten auf dem Grundspiel ohne Erweiterungen und dessen Endgame-Content wird ungefähr in derselben Reihenfolge freigeschaltet, wie er damals nachgepatcht wurde. Also wir haben ja ein Spiel, das sich immer weiterentwickelt. Das heißt, die ganzen großen Herausforderungen, die man mit 40 Leuten macht oder so, die sind am Anfang des Spiels gar nicht drin. Die erste davon kommt nach 3 Wochen, dann kommt vielleicht nach ein paar Monaten die nächste. Das heißt, man progressed auch so nach und nach dadurch und macht diese Herausforderung, wird besser und hat besseres Equipment, um dann die nächsten Herausforderungen zu machen. Es gibt auch jetzt gerade Server, die stehen statisch fest auf einer der Erweiterungen oder auf dem Grundspiel, aber auch das ist schon nicht mehr die gleiche Progression, weil alle anderen schon sehr viel weiter sind und wenn ich dann auf Maximallevel ankomme, kann ich sehr viel von den Endgame-Herausforderungen einfach skippen und die nicht machen, weil die quasi trivial sind. So, und um das zu vermeiden, sind, glaube ich, diese Fresh-Server immer ganz nett. Und wenn man halt das Gefühl hat, man startet mit allen zusammen gleichzeitig, alle sind gerade irgendwie auf der Suche irgendwie oder versuchen gerade da hochzukommen und irgendwie neue Sachen zu machen, das ist immer eine besondere Stimmung. Ich glaube, es war 2019 ganz besonders. Diesen Hype hat es nicht mehr, weil es einfach nicht so lange Pause war, aber es wird trotzdem wieder einfach nett. Das war so. Ich hab da richtig Lust drauf und auch so aus meinen verschiedenen Gilden, in denen ich in der Zeit war oder auch Freundinnen, die ich sonst wo kennengelernt habe, bestimmt schon 5, 6 Leute haben jetzt gesagt, ja, da bin ich auch nochmal dabei. Und dann spielt man halt in der Konstellation nochmal zusammen und sucht sich da neue Leute, mit denen es irgendwie losgeht. Da habe ich richtig Lust drauf.
Und es sieht grafisch auch noch so aus wie 2004 oder haben die da mal ein bisschen was dran geschraubt?
Also heute sieht das Spiel sehr viel besser aus. Die modernen Versionen haben immer mehr nachgepatcht, immer neue Technologien auch reingebracht. Aber die 2004er Version, die wir dann ab übermorgen wieder spielen, die sieht im Prinzip noch genauso aus. Natürlich irgendwie besser, weil ich heute ein besseres Gerät habe, als ich damals hatte. So, aber im Prinzip ist daran nichts verändert. Das finde ich auch irgendwie ganz nett.
Und das, was wir in dem Film gesehen haben, war das so wie 2004 oder?
Nee, das ist, also es ist ganz spannend. Das ist, glaube ich, so für die Fans. Progressed ist so ein bisschen im Hintergrund durch die Erweiterung, weil du siehst manchmal so, ah ja, das ist ein Gebiet aus Wrath of the Lich King, was die dritte Erweiterung war, dann siehst du, okay, sie tragen jetzt Rüstung, die sie dann erst in der nächsten Erweiterung tragen können und jetzt sitzt er da auf einem Berg, den es dann erst in der nächsten Erweiterung gibt. Also ich glaube, wir sind da so in der 3. bis 6. Erweiterung ungefähr unterwegs. Die Szenen, die da geschnitten sind, aber würde ich sagen, sind in der modernen Engine aufgenommen. Also die sind einfach sehr hochpoliert, wahrscheinlich auch nochmal nachbearbeitet. Das ist wahrscheinlich im aktuellen Spiel in der 10. Erweiterung gemacht und dann in diese alten Gebiete gegangen, würde ich sagen. Also würde ich ganz stark vermuten, weil es doch sehr, sehr poliert aussieht.
Das heißt, du kannst mit der modernen Engine dann in die alten Gebiete gehen?
Genau, kannst du, wobei die natürlich nicht immer überarbeitet sind oder auf einem bestimmten Stand halt festhängen. Also es wurde einmal, jetzt gehen wir sehr in die Details, in der 4. Erweiterung Cataclysm, wann kam die raus? 2010? Ich weiß es nicht genau. Da wurde einmal gesagt, okay, wir bearbeiten jetzt die ganze Welt einmal, weil die schon damals ein bisschen veraltet aussah oder so. Und die ganzen alten Gebiete sind quasi auf dem Stand, nicht auf dem 2004er Stand. Der ist natürlich inzwischen auch veraltet.
Okay, also ich brauche tatsächlich, ich weiß, es geht ins Detail, aber ich brauche, bevor wir über den Film sprechen, ein bisschen Informationen über das Spiel. Deswegen stelle ich jetzt mal ein paar dumme Fragen. Und zwar
bin ich ja hier.
Ich weiß, dass das Genau, fangen wir mal damit an. Du hast eben gesagt, du findest dich dann wieder mit Leuten zusammen, mit denen du damals auch schon in der Gilde warst. Wie läuft denn da? Ist da, wie Open World ist denn das? Gerade dahingehend, welche Leute man trifft, wie man sie trifft und wo man sie trifft. Hier in dem Film sah das ja so aus, als würde man da in so eine Taverne gehen und da stehen die dann rum. So wie wenn ich hier in Sulzbach in die Kneipe gehe.
Ja, ja.
Wie ist denn das? Ist das Zufall, wer da jetzt in deinem Dorf da ist? Oder sind andere im selben Dorf nur auf einer anderen Dimensionsebene? Oder wie läuft denn das?
Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Das erste ist so die Serverstruktur. Das ist jetzt auch ein bisschen anders. In der 2004er-Version ganz stark, in der 2019er auch noch, war es so, dass du relativ kleine Serverökonomien hattest. Also du hast ein paar hundert, paar tausend Spieler auf deinem Server. Das heißt, du hast früher oder später immer mal wieder dieselben Namen gesehen zum Beispiel. Es gab dann halt auf deinem Server 4, 5 Gilden, die gut sind oder so.
Und konntest du dieses aussuchen, auf diesen Server zu kommen?
Du konntest überlegen, auf welchen du gehst. Das heißt natürlich, wenn du dann Leute kennengelernt hast, die auch spielen, die waren auf einem anderen Server, konntest nicht zusammenspielen. Das war immer ätzend. Heute ist es etwas offener. Das heißt, gerade jetzt gibt es, glaube ich, so in der Version, die übermorgen startet, nur noch einen Mega-Server. Und dann werden so kleinere Instanzen erstellt. Das kann förderlich sein. Es kann aber auch, also ich finde es in vielen Dingen nicht so cool, weil ich glaube, gerade an dieser kleinen Serverstruktur hat mir gut gefallen, dass du halt immer dieselben Namen siehst, dass du langsam dich an die Leute gewöhnst. Du hast auch eine Reputation. Wenn aus der einen Gilde ein Kerl mal Scheiße gebaut hat, dann ist der auch, dann haben den alle ignoriert oder alle haben den irgendwie rausgeworfen.
Ja, das wurde ja auch erzählt hier.
Wie viele Leute sind denn auf so einem kleinen Server gewesen? Sind es ein paar hundert?
Das weiß
oder
ich gar nicht.
Ein paar Zehntausend?
Jetzt habe ich die Zahlen gar nicht vorbereitet. Ich glaube so die wöchentlich aktive Bevölkerung von so High-Level-Charakteren waren dann mal so 400 oder so und dann verteilt auf zwei Seiten, Horde, Allianz. Ich bin mir auch nicht sicher. Es gab auch durchaus größere mit weit über 1000 Leuten. Müsste ich jetzt in die historischen Daten schauen, die es auch gibt, aber die habe ich jetzt gerade nicht da. Es waren, ja, weiß nicht, nie so viele und jetzt hat sich die Struktur halt über die Jahre so ein bisschen geändert. Ist, glaube ich, vielleicht jetzt auch der Sache geschuldet, dass insgesamt nicht mehr so viele Leute sich dafür interessieren, ne? Also dass es insgesamt nicht so viel Server gibt und auch, dass die halt nicht austrocknen. Weil es war es auch bei Classic so, dass sie viele mal reingeschaut haben, da wurden halt nach und nach immer mehr Server zusammengeschmissen, um diese stetige Population auch zu unterstützen, weil du willst auch nicht zu wenig Leute haben.
Klar.
Aber das sind Detailfragen. Ich glaube, die andere Sache, auf die ich hinaus, oder auf die du gerade hinaus wolltest, ist so diese Art von Rollenspiel. Ich komme in eine Kneipe und da sind Leute. Das ist eher was Besonderes. Da geht es auch um die Serverstruktur. Es gab schon immer verschiedene Arten von Servern und einer dieser Serverarten ist der sogenannte Rollenspiel-Server, der sich auch mit verschiedenen anderen Faktoren kombinieren lässt. Aber das Rollenspiel, das sind eher die kleineren und nicht so beliebten Server. Das heißt, das ist eher Nischeninteresse. Und auf diesen Rollenspiel-Servern gibt es auch wieder Leute, die das unterschiedlich ernst nehmen. Also erstmal heißt das nur, du passt irgendwie in die Welt, du belegst auch eine Hintergrundstory für deinen Charakter. Das heißt, du heißt jetzt nicht Future Man, sondern du heißt eben Ibelin oder so. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Und auch auf diesen Servern kannst du es dann mit dem Rollenspiel halten, wie du willst. Auch tatsächlich gibt es das immer wieder Communities, die sagen, wir treffen uns jetzt gemeinsam und spielen unseren Charakter und dann treffen wir uns da in der Taverne und Sonntag ist unser Rollenspieltag oder wie auch immer. Es gibt Leute, die ziehen das jeden Tag durch oder so. Das heißt, weiß nicht, wenn du dich da im Teamspeak zusammenfindest, redest du auch über ganz normale Sachen. Aber es steht auch irgendwie auf dem Server so ein bisschen das Miteinander und das Rollenspiel im Vordergrund. Das ist eher die Nische, würde ich sagen. Und die Leute, die es so ernsthaft betreiben, wie wir es da im Film sehen, ist nochmal die Nische der Nische. Gibt es aber auf jeden Fall. Auch diese ganzen Chatlogs und diese ganzen Sachen sind natürlich real. Und es gibt auch ganz viele dieser Communities legen dann eben auch besonders Wert drauf, dass diese Gespräche auch aufgezeichnet werden für Leute, die vielleicht mal nicht dabei waren oder denen auch halt die Lore, die Geschichte, die Entwicklung ihrer Charaktere wichtig ist. Und das finde ich ganz
und
spannend.
Machen
weil eigentlich
die dann auch Raids?
Ja.
Oder sind
natürlich
die Rollenspiele?
Genau, das ist gibt so oder so. Also eigentlich kommt man nicht umhin, auch Raids zu machen. Das ist ja eigentlich das Spannende, wenn man sich fragt, warum findet Rollenspiel in WoW statt? Weil die meisten Rollenspiele, die davor rausgekommen sind, oder viele andere, ich habe zum Beispiel mal Star Wars Galaxies gespielt, sind eigentlich viel mehr open-ended. Und da kannst du viel mehr verschiedene Rollen auch spielen. Du kannst dann Händler sein oder Pirat sein oder irgendwas, während du bei WoW eigentlich auf das Gegenteil festgelegt bist. Bei WoW hast du, also das ist ja deshalb so berühmt geworden, weil es die Erfahrung so gestreamlined hat. Alle machen irgendwie Quests, alle kämpfen irgendwie, alle gehen zusammen in Dungeons oder so. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt von der Oberfläche sagen, bietet sich WoW gar nicht so sehr an, wenn ich wirklich Rollenspieler bin, der das sucht. Andererseits hat es auch wieder andere Faktoren, die das sehr deutlich machen, womit es gut geht. Und das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es einerseits sehr leicht ist, da reinzukommen. Du musst nicht viel lernen, um das Spiel zu machen, auch da Rollen zu spielen. Und zweitens ist einfach, bietet sich die Welt so an. Die ist irgendwie schlüssig, die ist bunt, die ist vielfältig. Und gerade die Figuren in dieser Comic-Optik sind super expressiv und irgendwie, ne? Also das, ich glaube, ja, das, von dem das Faktor,
sagt er
von
ja
dem,
auch. Sind alle wunderschön, ja, und haben die gleichen Voraussetzungen, und dadurch kann man sich eben auf einer anderen Ebene viel näher kommen.
Na, auf dem Level verstehe ich dann sehr, warum man sich für WoW zum Rollenspiel entscheidet. Was dann aber auch heißt, dass viel eher in den Köpfen passiert. Also du kannst dann auch so, weißt du, wenn ich sage, ich nehme dir die Mütze weg, dann muss der halt die Mütze aus seinem Inventar rausholen, aus dem Charakterfenster ins Inventar ziehen, damit sie nicht mehr da ist. Also das muss irgendwie mitspielen und sich diese Regeln halten, aber das geht. Also man kann richtig schönes Rollenspiel auch mit viel Interaktion machen, in World of Warcraft gibt es, aber ich glaube, so insgesamt ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass das so die Nische der Nische ist, was wir da im Film sehen. Also eine auf einem Rollenspielserver, eine Rollenspiel-Community, die sich sehr ernst nimmt in ihren Events.
Und so wie das hier dargestellt wurde, gerade wenn du sagst, ich nehme dir die Mütze weg oder es küssen sich welche, ist das, war das eine Allegorie oder geht sowas wirklich in dem Spiel? Also hat man diese Freiheiten überhaupt oder?
Es gibt so Emotes, es gibt jede Menge Emotes, du kannst auch Witze erzählen, dann erzählt dein Charakter irgendwie einen Witz und du kannst auch Leute umarmen, du kannst sie küssen. Heute ein bisschen mehr als früher, aber die Darstellung ist immer noch nicht so krass wie im Film. Also das Küssen ist ein, dann haucht die Figur so einen Kuss in den Wind oder so, weil es einfach noch keine Animation gab für zwei Charaktere mit verschiedenen Modellen, liegen sich irgendwie in den Armen oder so. Das heißt, die Interaktion zwischen den Charakteren ist größtenteils nicht so, auch wenn die Animationen da heute teilweise weiter sind. Das heißt, das ist viel, was es dazu dicht, aber die Emotes und diese Möglichkeiten gibt es. Du machst dann slash irgendwas, slash kiss, und dann steht auch im Chat irgendwie, dieser Charakter küsst, was, wen auch immer, oder was auch immer du da gerade anvisiert hast oder so. Also diese Möglichkeiten gibt's. Die waren damals noch relativ rudimentär, sind heute ein bisschen weiter, aber es ist nicht der Fokus des Spiels, eindeutig. Das heißt, wie gesagt, viel passiert immer noch im Kopf, aber die Ausdrucksmöglichkeiten sind da. Du kannst auch eigene Emotes schreiben. Du kannst so slash e, glaube ich, und dann erscheint der Text dem Typs so, als wäre es ein Emote.
Und du, das ist alles Texteingabe, oder unterhält man sich auch über eine Audioverbindung?
Ja, so, das gibt's so oder so. Also es gab auch mal die Versuche, in WoW einen Audio-Chat zu machen, auch so Proximity-Chat, das hat alles nie so richtig geklappt. Das heißt, also jede Gilde, jede Community hat eigentlich ihren eigenen Discord-Server, früher mehr Teamspeak oder so, das heißt, weiß nicht, wenn ich da jetzt reingehe, dann quatsche ich auch mit meinen Leuten und dann nicht nur mit dem, den ich unterwegs bin, sondern eigentlich so mit den Gildenleuten, die halt gerade online sind oder so. Das wird ja auch im Film mehrfach gezeigt, dass eigentlich die Gilde immer im Voice-Chat abhängt, aber er da halt aus seinen Gründen nicht rein möchte oder so. Das heißt, also so wie ich es kennengelernt habe, ist nur Text eher unüblich, ist aber auch auf so Rollenspiel-Events nochmal anders, weil du da eben meistens nicht über die Stimme Roleplay, sondern eher über die Emotes, die dann ja auch da aufgezeichnet und gespeichert werden. Ne? Das ist da nochmal anders. Mhm. Wenn du so Raids machst und koordinierst, ist es, glaube ich, fast unabdingbar, dass jemand da Ansagen macht. Also selbst wenn ich da in WoW Classic mit einer Zufallsgilde irgendwie jemand sucht heute Abend noch, wir suchen noch zwei Heiler und dann gehe ich da mit, dann schicken die mir ihren Discord-Link, dann höre ich bei denen zu oder so. Also die komplexeren Sachen sind fast unmöglich, ohne da irgendwie Voice-Ansagen zumindest zu haben. Mhm. Aber so im Rollenspiel viel Text auf jeden Fall.
Okay, gut, ja, nee, dann verstehe ich jetzt schon ein bisschen mehr. Dann können wir jetzt mal langsam zum Film übergehen.
Ja.
Und ich frage mal Stefan und Bob, wie fanden wir diesen Film denn?
Stefan, möchtest du?
Ich
atme so tief.
Und ich dachte, ich hätte mich selbst reingeatmet. Ja, also ich habe mich schwer getan. Aber er hat mich bei weitem nicht so erwischt, wie er, glaube ich, euch beide erwischt hat, Jan und Christoph. Ihr habt das ja in unserem Chat schon kundgetan oder als wir uns am Wochenende getroffen haben. Eigentlich ist es auch ein Thema, ich habe das dann mir so überlegt, so eigentlich ist es schon was dich gerade böse erwischt und wo du gar keine Lust hast. Also wenn Kindern, den eigenen Kindern was Dramatisches passiert. Aber irgendwie habe ich das wegdrücken können, ignorieren können. Und dann war es eine, ja, schon gut erzählte Geschichte. Ich fand's, also war ja keine Geschichte, aber Dokumentation. Und ja, also mir hat es schon gut gefallen, ohne dass jetzt irgendwie mein Lieblingsfilm wird. Also sowas so, ich bin froh, dass ich es in Anführungsstrichen in der Sneak jetzt gesehen habe. Aber selber ausgesucht hätte ich mir das bestimmt nicht. Aber das wisst ihr, glaube ich.
Deswegen habe ich es vorgeschlagen.
Ja.
Ja, ich würde da fast mitgehen. Also mich hat er, glaube ich, ein bisschen mehr auch erwischt als dich, Stefan. Aber ich weiß nicht, was Jan und Christoph gleich noch sagen werden, aber das, was ich gelesen habe in der WhatsApp, da vermute ich, dass ihr noch mehr getroffen worden seid. Das ist schon dramatisch irgendwie, wenn man da dem Verfall von diesem Jungen quasi zuguckt, und das wird auch so inszeniert, dass da schon so die Tränendrüsenknöpfe gedrückt werden. Aber wenn dann der ganze, also es ist ja, beginnt ja der Film im Grunde einmal so mit der Lebensgeschichte von diesem Jungen, und da ist der WoW-Anteil noch relativ zurückgenommen. Da sieht man erstmal so diesen Real-Life-Ablauf von Geburt bis Tod in so einem Schnelldurchlauf. Die ersten, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten des Films vielleicht. Und danach kommt dann diese, wie die Familie quasi drauf gekommen ist, dass es da noch eine zweite Ebene in seinem Leben gab. Für die sah das immer nur so aus, er sitzt vorm Computer und er spielt Computerspiele. Die haben aber nicht sozusagen die Tiefe verstanden, was da online, was das für ihn bedeutet und was er da für Connections mit anderen Menschen hat. Das empfinden sie dann raus, nachdem er verstorben ist. Und dann fängt der Film ja faktisch, macht er nochmal die Zeit zurück sozusagen, und dann sieht man das Ganze nochmal erzählt aus diesen Chatlogs, du hast es ja gerade eben erklärt, wie das funktioniert, was er dort für ein Leben gelebt hat. Und das fand ich von der Struktur, vom Aufbau her gut gemacht, und ich fand mich manchmal so ein bisschen zu den Tränen hin manipuliert von dem Film. Ich fand ihn auch ein Stück zäh, aber natürlich trotzdem wirkungsvoll. Also das gipfelt dann in dieser Rede, die der Vater auf der Beerdigung hält am Schluss. Das ist schon alles hoch emotional, und da muss man wahrscheinlich weinen vorm Fernseher. Also ist dann sogar mir so gegangen, der ich ja kein Herz habe. Jetzt hätte ich noch einen Film für die Treppe, für die Tearjerker Dingsbums.
Absolut.
Aber das ist jetzt, ich bin dabei, Stefan, ich hätte mir das nicht ausgesucht. Und ich finde, da sind aber wichtige Informationen drin, die, glaube ich, vor allen Dingen Eltern haben sollten, jetzt ganz unabhängig davon, ob Kinder Muskelschwundkrankheiten haben, sondern so generell. Es gibt so einen kurzen Abriss da drin über eine der Mädels, die er da kennenlernt, wie die mit ihren Eltern auch die Probleme hatte und die ihr dann den Computer wegnehmen, und auch was das für sie bedeutet. Ich glaube, dieses Zusammenspiel aus Eltern schauen auf ihre Kinder, die sind irgendwie computersüchtig und verstehen nicht, was da passiert, und verbieten dann einfach. Wobei ja nicht Computersucht gleich Computersucht ist, ne? Also das ist natürlich, wenn man da zu viel drin rumhängt, dann ist das irgendwie nicht gut. Aber es ist halt auch nicht alles schlecht, was da passiert. Und ich glaube, da sind auch wertvolle Sachen drin, die sich Leute vielleicht mal angucken sollten, die nicht so viel spielen.
Ja, und nicht jedes Mittel, die Computersucht zu beenden, ist legitim.
Ja, das
Also da gibt es ja zum Beispiel...
Ich glaube, über Sucht müssen wir nachher nochmal gesondert reden, da ist auch einiges los.
Gibt ja dieses Meme, wo sich alle wahnsinnig drüber lustig gemacht haben, von diesem Jungen, dessen Vater irgendwie den Computer wegnimmt oder kaputt macht oder so, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Und er hat halt genau dieses Problem, dass gerade seine Welt zusammenstürzt, und man sieht dem an, dass es richtig schlimm für ihn ist, und die ganze Welt lacht darüber, und der Vater versteht's halt gar nicht. Und das ist halt genau, was du sagst, Bob. Es ist eben ein bisschen mehr als nur abzustempeln zu sagen, ja, das Kind ist computersüchtig. Also das ist vielleicht, da geht's vielleicht um Teile ihrer Existenz, die tatsächlich relevant sind für sie. Und
in seinem Fall natürlich nochmal ganz
klar,
besonders.
Klar, nochmal mehr. Aber das,
weil das für ihn
man
halt,
muss nicht gelähmt sein, um eine zweite Welt in sowas zu sehen, ja? Die auch wichtig ist für einen selbst.
Genau, nee, aber wenn jetzt jemand sich aus der realen Welt faktisch vollständig zurückzieht und nur noch in der virtuellen Welt lebt, dann würde ich das schon problematisieren. In seinem Fall muss man da aber, glaube ich, ganz andere Maßstäbe anlegen, weil er ja halt an der normalen Welt einfach nicht teilnehmen kann. Mhm. Und in demzufolge, das ist halt immer das, ne? Das hat alles immer viele Parameter, und man kann nicht überall das gleiche, den gleichen Maßstab anlegen.
Ja, Also mich hat die Sache mit dem, dass er todkrank ist und dass er stirbt und diese ersten 20 Minuten oder wie viel es waren, nicht so stark bewegt. Ich habe das nicht als, ich meine, klar ist das was die ganze Geschichte noch befeuert, ist ja logisch, aber das war für mich nicht der Plot, sondern der Plot war eben alles, was danach kam, eben dass er eben doch ein Leben geführt hat und eben nicht keins, wie seine Eltern immer dachten. Also ich habe an dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, wo dann eben sein Blog vorgelesen wird, ab da habe ich quasi durchgeheult. Ich hatte gar nicht so stark dieses, manchmal schon, klar, aber dieses daran, was du angedeutet hast, Stefan, dieses daran zu denken, wie es mit dem eigenen Kind wäre, wenn es was hätte, sondern ich habe eher an sowas gedacht wie ist das, wenn ich zum Beispiel mal richtig alt bin und in einem Pflegeheim liege oder sowas, ja, dann ist eventuell sowas, ist dann so eine Welt, die mir noch offen steht, gell? Also das ist dieses, haben wir schon häufig drüber gesprochen, was machen wir eigentlich, wenn wir mal richtig alt sind? Kann sein, dass wir dann eben einfach viel stärker digital leben, gell? Weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber deswegen hat mich das auch eben persönlich für mich berührt. Und diese Möglichkeit, eben noch sozial zu interagieren, obwohl man das eigentlich gar nicht mehr kann, körperlich. Also ich fand es unfassbar berührend.
Diesen Gedanken hatte ich einmal kurz gedacht, als dieses Gildentreffen zu sehen war. Ich dachte, die Altersdiversität in dieser Gruppe war gar nicht so hoch, wie ich das erwartet hätte. Ich hätte da jetzt gedacht, dass da vielleicht dann auch irgendwie jemand dabei ist, der irgendwie, weiß nicht, wenigstens unser Alter, so ja Mitte 40 oder so, aber die schienen alles nur so 17, 18-Jährige zu sein, zu dem damaligen Zeitpunkt. Vielleicht mit Ausnahme dieser Mutter von dem autistischen Kind.
Das ist übrigens nett, wenn du heute WoW Classic spielst, dann spielen das natürlich vorwiegend Leute, die es damals schon geil fanden. Das heißt, ich bin damit zweimal der Jüngste.
Gen X,
glaube ich.
Das ist total gut, weil dann ist es auch nicht mehr so stressig. Dann wollen Leute, weißt du, wenn es da halt nach 3 Stunden am Donnerstagabend nicht klappt, dann gehen sie halt ins Bett. Die haben alle Beruf und Kinder oder so, weißt du, dann ist man halt mal, dann lässt man es halt bleiben, macht's nächste Woche, da sagt keiner was. Das ist schon das ist sehr gut, flammend.
Ja, ich habe auch mal so ein Massive Multiplayer-Spiel, Online-Spiel gespielt. Viel weniger grafisch allerdings, viel, viel mehr textbasiert. Und da war waren die Alte viel stärker durchgemischt. Also das war so in unserer Gilde, es nannte sich nicht Gilde, es nannte sich irgendwie anders, ich weiß es nicht mehr, waren wirklich so von 15-Jährigen bis 60-Jährige, war so alles vertreten, aber war auch, also hatte auch eine ähnliche Dynamik. Ja. Natürlich nicht ganz so, weil man sich nicht gesehen hat, aber es war schon auch, man hat eine echte Beziehung zueinander aufgebaut über die Jahre. Es ging auch sehr lang, also sehr intensiv. War auch so ein zweites Leben im Endeffekt. Also das kann ich schon nachvollziehen, auch wenn ich nie WoW gespielt habe.
Vielleicht ist auch der Ausschnitt, den der Film ein bisschen zeigt, weil auch ich damals 2004 habe so erfahren, dass es sehr durchmischt ist. Ja, und dann ist halt die Frage, wer kommt zu solchen Treffen? Und das sind dann vielleicht eher die Leute zwischen 20 und 40 oder so, weißt du, die da sind. Das kann auch Zufall sein oder halt die Gruppe, die da gezeigt wurde, die schon mal vorher irgendwie Thema war. Auch in meiner WoW-Zeit war es eigentlich immer sehr durchmischt und ist es auch bis heute. Der eine hatte seinen 16-jährigen Sohn dabei, der jünger war als das Spiel. Also passiert alles, ja.
Ja, Jan, wie fandst du denn den Film?
Okay, soll ich mal, ich glaube, das wird länger. Ich habe jetzt ein bisschen zu.
Ja, yeah, mach.
Okay. Also erstmal, Christoph, ich stimme dir zu. Diesen Anfang fand ich noch gar nicht so schlimm oder tragisch. Ich habe mich auch gefragt, wohin das geht. So ist es erzählt. Ich dachte auch erst so ein bisschen, das fällt in diese Falle und macht so einen von Inspirationsporn im Sinne von, ja, die Leute, die selber so krank sind, sind so besonders gut zu anderen Leuten. Macht er aber gar nicht. Und spannenderweise macht er am Ende der Film eine Riesentragik mit ihm nochmal auf, indem er quasi diesen In-Game und den Echtleben-Handlungsstrang miteinander verbindet. Und das ist für mich der Moment, wo rauskommt, dass er sich nicht traut oder nicht möchte, den anderen Leuten zu offenbaren, dass er krank ist, weil ihm diese Fassade offenbar so wichtig ist. Er will nicht in Voice-Chat, er will nicht zum Treffen kommen, er will nicht, dass ihn jemand besuchen kommt. Und er verrät dann ja nur diese einen Person und da nur auf Nachbarn von ihr. Ne? Also eigentlich ist die Tragik, an der er zu leiden hat, der Umgang der Gesellschaft mit Behinderung oder Krankheit. dass er das Gefühl hat, und das kommt ja nicht von irgendwo, dass die Leute ihn eben nicht mehr als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft sehen würden. Also sicherlich wäre das nicht bei allen so gewesen. Viele wären auch ganz, ganz super zu ihm gewesen, eine sehr accepted Community. Aber eben die Idee von, das ist eine ganz starke Limitation für mich. Und ich meine, das ist es auch in vielen Dingen. Klar kann er vieles nicht und dann nicht irgendwie mit denen rumlaufen. Aber ich glaube, das, wovor er so große Angst hat, ist, dass ihm diese menschliche Wertschätzung verloren geht. Und das ist eigentlich so die Tragik, die sich in seinem Handlungsstrang so in der letzten Hälfte des Films, sage ich mal, ganz durchziehen. Die fand ich dann wieder sehr, sehr berührend und fand es ganz spannend, dass die Doku auch diese Idee aufmacht. Ich habe eigentlich wirklich durchgeheult ab der Stelle, die du gerade genannt hast, wo es dann so zurückspult und so diese zweite Facette aufmacht. Das hat für mich natürlich vor allen Dingen mit vielen Dingen zu tun, die ich selber sehr stark mit diesem Gefühl oder dieser Welt verbinde, in der ich mich selber und meine Erinnerungen wiederfinde. Und ich glaube, das eine wurde auch schon genannt, ist diese Freundin, in der habe ich mich mit am meisten wiedergefunden, die, weiß nicht, den Computer dann weggenommen bekommt. Ihr wisst, wer gemeint ist. Mhm. Und das fand ich so spannend, weil ich muss dran denken, wie ich selber, weiß nicht, also ich war ein Jugendlicher, denen war schon so die Entdeckung des Internets ganz, ganz wichtig, oder als unseren ersten Internetanschluss dann hatten, so. Auf einmal habe ich mich irgendwie wohler gefühlt und konnte mit Leuten reden, in irgendwelche IRC-Chats abhängen, die so waren wie ich. Auf einmal hatte ich irgendwie Verbindungen, die ich vielleicht so in der Schule oder sonst wo auf diese Weise nicht hatte. Und ich glaube, da war World of Warcraft dann 2004 an genau der richtigen Stelle für mich und war auch einfach mehr kleine Welten, die man oft abtauchen konnte, aber auch mehr so ein Vehikel, um Leute kennenzulernen, denen ich mich unterhalten kann und die irgendwie für mich da sind und für die ich da sein kann. Und das ist ein Gefühl, das sie ja auch beschreiben. Das fand ich so krass. Und ich glaube, ganz oft bei ihr war es so, bei mir war es auch so, ist ja nicht, dass das Videospiel oder die Abhängigkeit eigentlich das Problem ist, sondern es gibt andere Probleme. Also ich werde nicht in der Schule schlechter, weil ich so viel zocke, sondern ich zocke so viel, weil es mir schlecht geht. Und eigentlich ist es genau umgekehrt. Diese Welt, diese Gemeinschaft, die ich da erlebe, ist was mir vielleicht im echten Leben fehlt. Im echten Leben, da ist es wieder. Und ist so die einzige Sache, die mich am Leben erhält irgendwo. Also ich weiß nicht, wie schlecht es mir selber in meiner Jugend gegangen wäre ohne WoW und vor allem ohne meine Gilde, ohne die Leute, die da für mich da waren. Ich glaube, das ging natürlich nicht allen Menschen so, die da in dieser Gilde gespielt haben, aber es waren ganz, ganz wichtiger Faktor und auch zu sehen, wie wenig das von außen verstanden wird. So für mich selber das Gefühl zu haben, ich bin endlich irgendwo angekommen, ich werde irgendwo akzeptiert, wie ich bin. Und von außen heißt es immer nur, der Junge verliert sich so, der muss weniger da am Rechner sitzen, dann wird auch hier der Stecker gezogen, so weiß nicht. Und einfach die Unfähigkeit, meiner Mutter zum Beispiel damals erklären zu können, die sowas logischerweise gar nicht kannte, für mich war das ja auch neu, dass es gerade echte Menschen sind, mit denen ich mich über wichtige, für mich sehr wichtige Themen unterhalte. Und dass da vielleicht gerade um 19 Uhr sitzen da eben 39 andere echte Leute, die mich nicht nur mögen, sondern die sich gerade auf jeden Fall auf mich verlassen. Und wenn ich da jetzt gehe, dann haben die alle ein Problem und ich bin der daran schuld ist oder so. Ne? Also ich bin da freiwillig gerne und verbringe gern Zeit mit diesen Leuten. Und da ist das gemeinsame Spiel eine Sache, aber vor allem geht es ums Miteinander. Und viele Abende oder Tage waren auch so, hier, man kommt, mein Voice-Chat, man macht was, man ist gar nicht zusammen unterwegs. Der eine pflückt Blumen in WoW, der andere spielt einen 100.000. Charakter, der dritte ist in irgendeiner Gruppe dabei, aber man erzählt sich, wie sein Tag war oder so. Und das weggenommen zu kriegen, ist, glaube ich, wenn es dir eh schlecht geht und wenig Freunde sonst hast oder so, ist eine unfassbar schlimme Erfahrung. So, und deswegen auch dieser Brief, den er in Eltern schreibt, versucht das zu erklären. Ich wünsche, sowas hätte es irgendwie mehr gegeben. Eine Handreichung für hier, dein Kind in diesem Fall, hat vielleicht einfach andere Probleme. Da geht es genau um diese Medienkompetenz, die Bob eben beschrieben hat. So, das ist ein Element, das ich zum Beispiel sehr stark gefühlt habe. Und es kommt auch in einem Film ja krass durch, wie wenig Einblick manche Leute von außen daran haben, was das Spiel für dich bedeutet. Und ich weiß nicht, so, wenn wir beim Thema Sucht sind, Menschen, die wirklich in einer Art Videospielsucht oder Abhängigkeit davon, damit zu kämpfen haben, da reinkommen, habe ich vielleicht 5 in meinem ganzen Leben. Die meisten, die wirklich viel Zeit da reingetan haben, haben das gemacht, weil es für sie in der Zeit eine soziale Stütze war. Und das war eher was, in den meisten Fällen, die ich erlebt habe, und auch bei mir selbst, was den Menschen geholfen hat, auf die Beine zu kommen und Anschluss zu finden. Und das finde ich ja gerade das Magische an so Online-Rollenspielen, weil das war vorher nicht wirklich denkbar. Und ich glaube, da ist WoW auch immer nochmal ein krasses Beispiel, weil es so diese Aspekte der Community und der Gemeinschaft so krass in den Vordergrund drückt. Also das war ein Punkt, den fand ich für mich selber auch sehr, sehr wichtig. Ich habe mich in vielem, was erzählt wurde, wiedergefunden, eben vor allem in dem Handlungsstrang von der Freundin. Das wäre so die erste Sache, die ich sehr, sehr rührend fand an der ganzen Geschichte. Jetzt muss ich kurz was trinken. Sprechpause.
Ja. Ich muss ja jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass mein damaliger Mitbewohner auch sehr viel da gespielt hat. Aber, also natürlich kann ich nicht in ihn reingucken, aber ich hätte schon das Gefühl gehabt, dass der jetzt nicht im sozialen Umfeld Probleme hatte, die er damit begehen, also denen er damit begegnen wollte oder so.
Aber man muss ja auch nicht ein Problem haben. Man kann das ja auch einfach als Benefit sehen, da noch eine zweite Welt mit zweiten Menschen aufzumachen.
Also, ja, so mache ich das ja heute. Also, ne, das, also ich flüchte mich jetzt auch nicht da rein. Also, und ich habe einfach jetzt richtig Lust, nochmal mich auch da reinzubegeben und Leute kennenzulernen. Das ist eine schöne Art, sozial zu sein irgendwie, ne? Also es ist nicht jeder, der da reingeht, hat auch gleichzeitig ein Problem. Und ich glaube, auch an den Leuten, die viel spielen, ist es nicht grundsätzlich so.
Ja.
Und ich meine, jetzt gerade an dem Beispiel deines Mitbewohners sehen wir, dass da zum Teil auch echte Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen in die Realwelt sich übertragen haben, ne?
Ja, klar.
Also.
Ja.
Ist schon Realität.
Aber trotzdem finde ich es als Außenstehender
unglaublich schwer,
das zu verstehen. Ja, also
ging uns ja auch so.
Ich habe mir das ja dann durchaus auch mal angeguckt, oder also man kam ja gar nicht vorbei, wenn man irgendwie mal in die Küche ging, ja, oder in sein Zimmer ging und mit ihm geredet hat oder so, dann ist er ja oft da einfach rumgestreift oder hat mit irgendwelchen Leuten geredet oder hat irgendwie gesagt, ja, ich bin kurz weg. Und dann haben wir geredet und im Hintergrund lief halt immer dieses Ding, wo die Leute über den Bildschirm gehüpft sind oder komisch in so einen Brunnen gesessen haben oder weiß ich nicht. Und deswegen, also für mich so als Außenstehender oder generell als Außenstehender ist es schon sehr schwer. Also jetzt auch nach deiner Erklärung, irgendwie, ich verstehe den Reiz trotzdem nicht.
Okay, also erstmal ist das Spielerlebnis ja auch nicht für alle gleich. Also erstmal, ne, und ich glaube, also ohne zu wissen, wie es bei dieser Person jetzt war, gibt es auch Leute, die machen das anders, und es gibt auch Leute, die spielen eindeutig zu viel. Und es gab selber Phasen in meinem Leben, da war das nicht immer das Richtige und der richtige Weg für mich, mit Sachen umzugehen. So, weißt du, das gibt es auch. Und ich glaube, man darf auch das nicht verharmlosen, aber erstmal, weiß nicht, nur dass jemand da, wenn er vielleicht gerade viel Zeit hat, auch sehr viel Zeit in dieser Welt verbringt, kann ich überhaupt nicht, kann ich sehr gut einfach verstehen. So, das ist, auf jeden Fall ist das für viele Leute eine Möglichkeit und war für mich auch in entsprechenden Lebensphasen genau das Richtige einfach, definitiv. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man immer ein Problem hat oder wie auch immer und keine Ahnung. Es gibt sehr viele verschiedene Spielertypen einfach.
Ja.
Also ich habe das auch in der Zeit gespielt, wo ich kein Problem hatte und wo ich eigentlich auch nicht zwingend die Zeit dazu hatte. Da doch, zum Teil hatte ich die Zeit dazu. aber es war halt einfach eine zweite Welt noch mit zweiten Menschen und die auch irgendwie real war. Also es war, wenn ich so überlege, also oder wenn so Umfragen sind, irgendwie leiten Sie eine große Firma oder leiten Sie ein Unternehmen, bla bla bla, dann habe ich, meine erste Reaktion in meinem Kopf ist, nee, momentan nicht, aber habe ich schon mal so ähnlich, ja, ich habe einen Staat geleitet, ja, und das ist natürlich albern, aber wenn man es überlegt, was ich da gemacht habe, was ich da für Funktionen hatte, was ich für Aufgaben hatte, dann ist es schon ziemlich genau das, ja, ich habe ein Unternehmen.
Ich finde das nicht albern.
Mit 50 bis 100 Menschen dirigiert, mit anderen zusammen noch, die auch andere Leitungsaufgaben hatten und hab die sowohl was eben so Personalführung angeht, als auch was einfach taktische Zielsetzung angeht, eben ja irgendwie geführt. Und das hat schon total eine gewisse Art von Realität. Also
das ist die alte Frage, weißt du, sollte man seine Erfahrung als Gildenleiter in Lebenslauf aufnehmen? Und ich finde auf jeden Fall, aber da sind wirklich, wir vielleicht als Gesellschaft noch nicht ganz, weil das ist genau das. Ich habe auch Erfahrung, wo ich zumindest mal administrative Aufgaben auch wahrgenommen habe in einer Gilde. Das ist so viel extra Arbeit und so viel Talent, weißt du, wie schnell Gilden sich auch zerlegen? Wir hatten mal so einen Gildenmeister, der eben versucht hat, so gewisse, weiß nicht, Techniken aus seinem Berufsalltag als Chef irgendwann uns auszuprobieren, und die Gilde ist zusammengebrochen nach ein paar Wochen. So, ne? Also man muss ein unfassbares Feingefühl, Organisationstalent, einfach auch viel, viel Zeit und Mühe damit reinbringen. Das sind reale Skills. Und ich glaube, das zeigt nochmal, dass es auch kein, kein Skill oder keine Welt ist, die eben neben einer anderen Welt existiert. Vielleicht kommen wir heute noch mal ein bisschen mehr dahinter, wo wir merken, man kann auch remote arbeiten oder so. Man muss nicht jeden Tag ins Büro fahren, um die Leute auch zu sehen. Ja. Auch dann ist es eine reale Sache und eine reale Arbeit, mit der man im Zweifelsfall seine Freizeit sehr viel Zeit reinsteckt.
Ja, aber es ist ja vergleichbar wie, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in deinem örtlichen Fußballverein oder Tischtennisclub da den Vereinsvorsitzenden machst, das wird so natürlich
Geld in dem Sinne, aber.
Nee, aber ja. Das wird's in den Lebenslauf reinschreiben, weil es halt.
Genau, total. Obwohl das viel weniger Tiefe hat, als das, was ich damals in der Gilde, es hieß nicht Gilde, aber ja, gemacht habe. Also das ist überhaupt nicht zu vergleichen.
Ja.
Ich halt wollte noch die zweite Facette hören, bei der ich am meisten heulen musste und mich am meisten wiedererkannt habe in dem Film.
Ich bin gespannt.
Okay, unbedingt.
Tut mir leid, ich habe mich jetzt selber eingeladen. Jetzt kommt.
Ich bin sicher, dass ich da auch geheult habe, also erzähl.
Na, da ging es tatsächlich auf diesen toten Umgang damit am Ende zu. Es war also einfach so für mich selber, also persönliche Geschichte, um zu zeigen, wie real vielleicht auch die Beziehungen sind, die man da hat. Ich habe letztes Jahr einen Freund verloren, den ich über WoW kannte. Der ist gestorben. Sehr, sehr plötzlich, unerwartet. Der war im selben Jahr gerade erst 50 geworden. So. Und das hat irgendwie so, als diese Nachricht unsere Gilde oder die Leute, mit denen wir damals gespielt haben, erreicht hat, war das einfach der ultimative Schock. So, niemand wusste irgendwie, was da los war. Und irgendwie war nach wenigen Stunden sofort für alle klar, wer es irgendwie einrichten kann. Der fährt jetzt irgendwie übermorgen da zur Beerdigung in dieses Kaff im Rheinland oder so. Und das war so ein, ich weiß nicht, einfach ein massiver Moment. Wir waren da 10, 15 Leute oder so. Und es war in diesem Fall anders. Also, ne, man hat mit uns gerechnet. Also die Frau, die Kinder von ihm, die kannten uns auch, weil wir schon mal bei denen beim Gildentreffen waren und so weiter. Aber ich glaube, trotzdem hat von den Beerdigungsgästen da einfach niemand damit gerechnet, dass auf einmal diese Gamer auch noch in so einer Zahlenstärke da irgendwie auflaufen. Und das war natürlich krass. Das war ein realer Freund von uns. Wir kannten den lange, wir wussten viel von dem. Das ist auch jetzt so, dass wenn wir uns nochmal in so einer Konstellation treffen, ich Freunde aus der Zeit sehe, auch wenn wir nicht mehr zusammen zocken, das sind wirklich gute Freundschaften. Einige meiner besten Freundinnen bis heute sind daraus hervorgegangen so. Dann sitzen wir zusammen und denken natürlich an unseren gemeinsamen Freund, der gestorben ist letztes Jahr und weinen dazu. Das geht einem extrem nah. Das ist einfach eine reale Sache, die passiert in solchen Gilden. Ich glaube, gerade wenn es auch schon eine Zeit läuft, man spielt seit 20 Jahren manchmal mit denselben Menschen, dann passiert es auch, dass Leute einen da wieder verlassen. Und das ist natürlich tragisch, wenn man dann merkt, was vielleicht auch diese Menschen für einen selber schon getan haben. Ich meine, nur weil man sich nicht sieht, ist man sich ja nicht wichtig. Das war also gerade diese Person, dieser Freund war eine super wichtige Persönlichkeit für uns. Der hat immer alle zusammengebracht. Der hat damals, wie gesagt, das erste Mal live getroffen, haben wir uns bei ihm auf dem Hof. Wir haben da mit 30, 40 Leuten auf seinem Grundstück gezeltet irgendwie und haben da gegrillt und einfach ein Wochenende super Spaß gehabt. Wir waren danach noch mehrfach zusammen im Urlaub in verschiedenen kleinen oder mittelgroßen Konstellationen aus dieser Gruppe und immer war er es auch mit irgendwie dabei, der das so organisiert und getragen hat. Das ist einfach eine Lücke in dieser Gemeinschaft, so, die sich natürlich aus ganz verschiedenen Persönlichkeiten von überall irgendwo zusammensetzt. Ich glaube, das war was, da habe ich nochmal krass gemerkt, so, hey, das ist auch die Anekdote, die ich erzählen kann, wenn jemand sagt, Online-Freunde sind keine echten Freunde, so, weil das geht einem wirklich unfassbar nah. Und da habe ich wirklich, das war vielleicht das Krasseste in diesem Film für mich. Danach die Rede von dem Vater, aber vor allem auch von dem Gildenmeister, der da irgendwie noch was sagt bei der Beerdigung zu hören, weil ich da einfach nochmal gemerkt habe, wie real das ist und wie mir das auch selber einfach nahe geht, weil ich weiß, dass diese Leute, die man da kennenlernt, mit denen verbringt man halt viel Zeit. Also selbst wenn man halt so casual spielt und sagt, man, ich spiele vielleicht nicht jede Woche, aber dann spiele ich jeden zweiten Donnerstagabend mit denen, dann macht man da seine 3 Stunden seinen Raid, aber es geht eben auch viel um das Drumherum und man redet natürlich darüber. Und ich wusste selbstverständlich über die Scheidungen und die Jobverluste von den Leuten Bescheid und was sie bedrückt. Und natürlich findet man da seine Peergroups, mit denen man dann auch besonders viel Zeit verbringen, gerade wenn so ein wirklich, weiß nicht, fabelhafter Mensch, mit dem man über die Jahre auch einfach Zeit verbracht hat, über Themen gesprochen hat, stirbt, dann ist das einfach, da geht einem das nah. Und da muss man gar nicht den Unterschied machen. Das sind reale Freunde oder das sind irgendwie Internetfreunde, weil natürlich, auch wenn man sich nicht regelmäßig sieht, ist das da und man redet über Themen. Das ist manchmal, redet man mit diesen Leuten mehr als mit Leuten, die man irgendwie täglich bei der Arbeit sieht oder redet über ernstere Themen. So, weiß nicht, das ist das ist auf jeden Fall da. Ja.
Naja, aber auch wenn man jetzt in unserem Fall anschaut, diese komischen Podcaster, die wir da jetzt dauernd kennenlernen.
Ja.
Das sind ja auch.
Das sind auch Internetfreunde.
Auch komische Internetfreunde. und trotzdem sind sie ganz real.
Also, ja, oder tatsächlich auch die Leute, die wir so über diese Cocktail Forumsgeschichte kennengelernt haben.
Ist genau das Gleiche.
Das sind alles, das Forum gibt's schon lange nicht mehr. Die Leute haben sich mittlerweile, es gibt zwar ein Nachfolgeforum, aber die meisten haben sich danach
wird ignoriert von den meisten.
Ja, in der WhatsApp, von dir vor allem.
Du bist der Einzige, der es ignoriert.
Ist das so? Findet in dem Forum was statt?
Ja. Ja, natürlich.
Ich bin egal, dumm,
das
da reingekommen. Ich habe technische Probleme.
Das hat sich in der WhatsApp-Gruppe verlagert, mehrheitlich, oder mittlerweile sogar mehrere, die WhatsApp-Community, wie das jetzt heutzutage heißt. Und die hat man natürlich auch schon real getroffen und bei vielen kennt man und irgendwie, der hat die Krankheiten, der hat das und so. Und also die gleichen, alles, was du gerade aufgezählt hast, könnte man 1:1 auf diese Cocktail-Leute anwenden.
Na, das sind auch Internetfreunde, so. Und
wenn genau, das sind auch
einigen von diesen Personen wir wirklich nahe stehst und der stirbt morgen, dann ist das einfach krass, so. Das ist, das lässt sich ja nicht kleinreden.
Nee, absolut nicht.
Habe ich auch in irgendeiner Rezension gelesen. Ich glaube, das ist der Film, den man Leuten zeigen muss, die den Unterschied zwischen echten Freunden und Internetfreunden machen oder so, ne?
Ja, natürlich. Es ist auf jeden Fall für die, die es nicht so selbst erlebt haben, hilft der Film auf jeden Fall beim Verstehen. Das ist ganz klar. Und was du auch gesagt hast, dass man mit den Leuten vielleicht ganz andere Themen noch bespricht als den Arbeitskollegen oder den Menschen, auch den Freunden, die man Angesicht zu Angesicht erlebt oder kennt oder hat, weil man vielleicht nie gelernt hat, mit anderen Männern über seine Probleme zu reden oder mit Frauen. Es kann doch sein. Also, in so einer Jungsgruppe, irgendwie ist das bei uns anders, aber wenn man in so einer Jungsgruppe groß geworden ist, wo es einfach nur darum geht, immer den Längsten zu haben, da kannst du halt nicht darüber reden, wie du deinen Job verlierst oder keine Ahnung, wie du bei der Hafenrundfahrt rumschreist oder sonst irgendwas. Also, um hier Themen auszubreiten. Aber da sind es halt einfach, ich soll gar nicht so abwertend klingen, aber es sind halt irgendwelche Fantasiefiguren mit einer echten Stimme dahinter. Und der ist ja dann doch irgendwie weit weg. Und dann kann man auch über so Sachen mal reden, über die man sonst eigentlich nicht redet.
Das ist mir wieder ein bisschen am Anfang so. Vielleicht, weißt du, finde ich da auch Leute, mit denen ich über Dinge reden kann, für die ich im echten Leben niemanden habe. So, ja. Und ich glaube auch, was du sagst, es hilft auch manchmal zu wissen, die Leute sind auch weit weg und die begegnen, die laufen mir nicht morgen auf der Straße über den Weg. So, klar kann das auch helfen. Ja,
ja genau. Oder die erzählt es halt nicht im Supermarkt der Cousine. Also
sie haben halt keinen Kontext. Also ich will ihnen eine Sache erzählen, die mich beschäftigt. Und ich will nicht, dass sie in den Kontext setzen, dass ich schwerbehindert im Rollstuhl sitze. Sondern ich will, dass sie diese eine Sache mit mir besprechen oder mit mir durchleben. Was anderes, kennt einer von euch die Ted Williams Buchreihe Otherland?
Ja.
Hast du die gelesen?
Angefangen, glaube ich, den ersten. Und
weil die ist.
Das ist aber auch schon ewig,
ist in einer Zeit entstanden, vor dem ganzen Geschehnissen dieses Films, nämlich in den Ende der 90er. Ich glaube, das letzte Buch ist Anfang des Jahrtausends entstanden. Und
ich sehe den ersten hinten im Regal.
Und es handelt von einem, im Endeffekt von der nahen Zukunft und einem Netzwerk, worin so, künstliche Realitäten, also schon auch Spiele irgendwie, aber es geht eigentlich hauptsächlich um Simulationen, also Simulationen, zwischen denen man wechseln kann. Und es sind so verschiedene Menschen, die da drin hängen und zum Teil dann auch nicht mehr rauskommen und so. Also es ist halt so eine Science-Fiction-Geschichte. Aber das Spannende daran ist, dass eine dieser Figuren, Orlando Gardiner, ist ein kleiner Junge, ein Jugendlicher, der auch, ich glaube, es ist keine Muskelschwundkrankheit, sondern so eine Krankheit, wo man wieder altert, irgendwie sowas, gell? Und dann eben auch stirbt, also wo der Körper so verfällt. Aber der hat im Endeffekt eine ganz ähnliche Krankheit und es wird eine ganz ähnliche Geschichte erzählt, was ich schon ein bisschen weird finde, weil das praktisch jetzt die Realität diese Geschichte nacherzählt. Und er dann eben auch so, ja, auch so ein strahlender Held in so ein Tank in der, in dieser Simulation ist und eben auch eine Reihe von Freunden um ihn schart, die wirklich Freunde werden und die aber auch nicht wissen, dass er im Rollstuhl sitzt und todkrank ist. Und es endet dann ein bisschen anders. Es endet so, dass er praktisch sein Geist in diese Simulation reingeladen wird und da drin bleibt, als sein Körper stirbt. Das ist ein kleines Science Fiction, ja. Aber das fand ich sehr, sehr weird, dass das hier so, dass die Realität ja diese Geschichte nacherzählt. Also.
Na, es ist ja so ein bisschen so ein Show, weißt du? Das ist, ich denke
ja,
an Spy Kids 3, der ist auch vor WoW erschienen. Es ist ja eigentlich ein Klassiker von jemand ist irgendwie im echten Leben, hat diesen Nachteil, aber in der virtuellen Welt, ich weiß gar nicht, wie alt diese Erzählung ist, ne? Aber so die Idee von, ich kann jemand anders sein, die gibt's auf jeden Fall schon länger. Aber es ist spannend, es gibt einige Geschichten, die genauso laufen. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss, dass diese Doku da sehr sich in diese Klischees fällt und das macht. Aber auch die nimmt ihn ja irgendwie ernst und zeigt dann auch, dass er eben nicht immer dieser strahlende Held ist, sondern jemand, der auch genau an den Problemen, die ihm das alles macht, auch mit zu knabbern hat, ne?
Ja.
Stefan, du noch.
Ja, was machen wir jetzt da draus? Ich habe alles gesagt. Ich könnte jetzt noch Punkte hinterherwerfen, aber sonst bin ich, glaube ich, durch mit. Ich werde ihn jedenfalls nicht nochmal schauen. Nee, das ist einfach nicht meine Art von Erzählung. Nein, der ist gut, der kann man auch.
Er ist empfehlenswert.
Er ist also total empfehlenswert. Sollten
viele Menschen schauen, um Dinge zu verstehen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Deswegen möchte ich ihm auch 6,5 Punkte geben. Mich hat diese Art, dieses pixelige Erzählen irgendwann so ein bisschen, weil ich einfach diese
ja, das verstehe ich auch.
Art, wie die laufen, das fand ich schon damals bei Mitbewohner immer so ätzend, wie die dann da in diese, also sie haben es ja dann schön animiert, wenn der da so reinguckt, aber ich weiß noch, wie die dann immer da standen und einfach irgendwie gehüpft sind, während sie geredet haben. Oder irgendjemand stand vor der Wand und hat dann irgendwie sich im Kreis gedreht, weil er, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwelche Sachen verkauft oder gekauft hatte. Und dann stand da wieder irgendeine Horde von allen Leuten, die durcheinander durchlaufen. Und dann kommt einer mit seinem Reittier und Bretter da durch. Und ja, also alle Kollisionsabfragen ausgeschaltet. Na, ist ja egal, wurscht. Also sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es einfach viel zu voll ist. Aber das ist so aber ich glaube, wenn ich selber spielen würde, würde ich das auch gar nicht so sehr stören. So, also 6,5 Punkte von mir.
Okay. Bob, willst du weitermachen?
Ja, kann ich. Ja, bei mir kriegt er 7. Also ich, wie gesagt, ich fühlte mich manchmal ein bisschen manipuliert. Ich kann das gar nicht so richtig festmachen, woran, aber irgendwie so das sehr tränendrüsig. Aber ich fand, er hatte richtige und wichtige Inhalte, die für die er Punkte verdient hat. Und er war schon insgesamt war das halt auch eine interessante Geschichte von diesem Leben, was ja dann doch dramatisch und irgendwie auch tragisch war, aber eben auch eine total schöne Seite hatte, also zum Glück für ihn. Genau, aber mir geht's ja wie Stefan, ich würde es jetzt nicht nochmal gucken und ich brauche jetzt auch nicht morgen den nächsten Film in dieser Machart.
Okay, Chris, also, ja, ich meine, mich hat der extrem berührt. Ich habe extrem viel geweint. Ihr wisst, ich gebe einfach
viele Punkte für viele Tränen.
Viele Punkte für Immersion gemessen an Tränen. Und da hat er einfach viele. Ja, am Anfang hat er mich nicht sofort so mitgenommen, also diese Doku-Teile in der ersten Viertelstunde nicht so ganz. Mir war es ein bisschen zu wenig norwegisch. Ich hätte es schön gefunden, wenn es ein bisschen norwegischer gewesen wäre.
Das stimmt.
Das ist seltsam, dass der Vater diese Valerie da am Ende auf Englisch hält. Was aber auch, wenn ich habe es dann überlegt, gedacht, ja, so machen es Norweger dann schon. Wenn dann halt ausländische Gäste da sind, dann reden die halt Englisch. Also ich war auch mal auf einer norwegischen Hochzeit, da wurde dann zum Teil auch Englisch geredet, allerdings nicht so viel. Also so, dass praktisch fast 100% bei so einer Beerdigung dann Englisch ist, also ja, keine Ahnung.
Aber das waren ja Originalaufnahmen, das war ja nicht irgendwie
nachgestellt oder sonst irgendwas. Richtig,
das war schon krass.
Das waren halt internationale Gäste da, ne, wie du gerade meintest.
Genau, war halt so. Aber für mich, ich hätte es schöner gefunden, wenn ich ein bisschen mehr Norwegisch gehört hätte, weil es halt auch eine norwegische Geschichte ist. Aber ist es dann ja auch am Ende nicht, ist ja im Endeffekt eine internationale Geschichte. Und es ist natürlich fürs allgemeine Publikum besser, wenn mehr Englisch ist. Aber also dafür, für mich persönlich so ganz leichte Abzüge, so für das und für den Anfang. Aber ich bleib am Ende dabei 9,5. Also für mich ich liebe diesen Film. Der ist wichtig, den sollte man schauen. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, aber was für ein Filmfestival wurde der gespielt? Sundance? Kann das sein?
Keine Ahnung.
Und da hieß es irgendwie so, wenn sie einen Film von diesem Filmfestival schauen wollen, dann den. Ja, und das verstehe ich, ja, weil ich finde, das ist einfach ein wichtiger Film. Und der wahnsinnig berührt.
Sundance war die Premiere, ja.
Ja, da war es Sundance, genau. Ja. Also, ja, ich 9,5 Punkte und ein Herz.
Okay, ich habe noch 2 Punkte zum Film, kleine, die kann ich aber auch gerne danach machen.
Kannst auch jetzt da einflechten.
Ja, mach.
Ah, dann dauert das ja noch länger.
Ist doch egal, dauert so lange, wie es dauert.
Erster Punkt, ich möchte tatsächlich noch kurz...
springen weiter zur Droge der Wahl.
nein, okay, erstens möchte ich noch kurz auch erwähnen, dass ja auch, also die Geschichte war ja schon, das ist ja schon, liegt ja schon länger zurück und war auch schon vor der Doku schon bekannt. Iblin war schon irgendwie so ein kleiner Star in der WoW-Community und es gab auch schon länger so weiß nicht, Erinnerungsevents innerhalb des Spiels. Es gab vor 2-3 Jahren, glaube ich, wurde ein Ingame-Grabstein auch aufgestellt in Goldshire, nahe dem Gebiet, wo das auch alles stattfindet. Ich habe mir dann auch nicht nehmen lassen, gestern da mit einem WoW-Charakter mal vorbeizufliegen und niederzuknien und kurz zu gedenken. Und gerade jetzt nach der Doku hebt es nochmal mehr ab. Es gibt auch den Ibelin-Run, wo Leute sich auf verschiedenen Servern versammeln um irgendeine Uhrzeit und dann diesen Lauf machen, den er jeden Morgen gemacht haben soll und den so nachmachen oder so. Es ist total rührend auch zu sehen, welche Ehrung auch, glaube ich, gerade innerhalb der Community stattfindet, von Leuten, die eben sich von dieser Geschichte irgendwie berührt gesehen haben und diese, weiß nicht, für die diese Figur auch einfach was bedeutet.
Da habe ich eine Rückfrage. Mit diesem Grabstein, ja. Ist der jetzt für alle auf allen Servern oder wie habe ich das zu verstehen? Oder
das für alle auf allen 100 Servern,
Leute
ja.
Dauernd oder?
Es war ganz witzig, ich bin tatsächlich, als ich da ankam, standen da 2 andere und wir kamen so kurz ins Gespräch. Ich habe dann auch mit denen geschrieben, ich meine, so, ihr habt ja auch gerade die Doku gesehen, ich bin völlig fertig und ja, das war einfach so krass. Es war mir süß, dass dann auch diese Dokus geschafft hat, dann direkt irgendwie hier um 9.30 Uhr morgens oder wann ich den geguckt habe, auf irgendeinem WoW-Server schon wieder für ein kleines Bonding. Und es war wirklich, ich habe aktuelles WoW seit langem nicht gespielt. Ich habe meinen Account reaktiviert oder so und bin da irgendwie hin. Ah, wie komme ich denn da in diesen Wald? Weiß nicht. Und auf einmal waren da random Leute, mit denen man auch irgendwie schon darüber connected hat. Das fand ich auch schon süß und unterstreicht einfach den Punkt des Films nochmal. Ne?
Aber nicht jeder, der jetzt diesen Film gesehen hat und zu diesem Grabstein geht, geht auf der gleichen Ebene zu diesem Grabstein, oder? Also
nee,
kann
genau.
Es genauso
also
sein, dass Server, da Leute zur gleichen Zeitpunkt an diesem Grabstein standen und du sie nicht gesehen hast, oder?
Werden etliche über die ganze Welt. Also ich bin auf einem deutschen Server von Dutzenden. Also allein in Deutschland werden da ganz viele Leute noch gleichzeitig gestanden haben, waren aber für mich nicht zu sehen. Das ist sicher auch so.
Okay.
Aber wie ist das, dass dieser Grabstein da jetzt eine permanente, kann jeder Mensch in WoW permanente Installationen hinterlassen, die weltweit auf allen Servern existieren? Nein,
ja, oder? Die hat er nicht selber hinterlassen. Das ist das Spannende. Also Blizzard selbst kümmert sich gerne um sowas und hinterlässt
das
immer wieder Ehrungen.
Genau.
Also ist ja
okay.
Genau, es ist ja, das Spiel ist voll von so Anspielungen und so weiter an Popkultur, an Persönlichkeiten, aber auch an eben einzelne SpielerInnen, so nachdem einmal jemand sehr unrühmlich auf eine lustige Weise in einem Stream gestorben ist auf WoW Hardcore, haben sie dessen Leichnam oder dessen Skelett da irgendwie für immer hingelegt oder so, um daran zu erinnern oder irgendwie sowas. oder zum Beispiel, weiß nicht, immer wenn eine berühmte Persönlichkeit irgendwie stirbt, die in Verbindung zum Spiel stand. Es gibt im Spiel einen Genie, der an Robin Williams erinnert oder so. Also es gibt ganz viel, oft sind es Prominente, oft eben auch Leute aus der Community, die irgendwie, weiß nicht, humorvoll, aber auch wirklich als Gedenk Veranstaltung irgendwie hinterlassen werden, wobei das, glaube ich, schon einer der größeren Events ist, der auch bekannter ist, der jetzt nicht nur irgendwie eine Anspielung ist, sondern wo die Geschichte auch drumherum noch berühmt ist, auch jetzt nochmal durch diese Doku. Also das gibt's ganz viel.
Ja, genau, das wollte ich verstehen, weil dass er es nicht selbst war, klar, aber die Gilde hätte das jetzt von sich aus auch nicht machen können. Da brauchte es Blizzard.
Nee, genau. Es gibt so Sandbox-RPGs, die lassen das zu, aber WoW ist da eher statisch und eher so von oben gesteuert als eine Geschichte, die du erlebst. Und deswegen, ja, werden solche Sachen da vereinzelt reingetan.
Cool. Du wolltest noch was erzählen, glaube ich.
Zweiter Punkt, ich wollte tatsächlich noch kurz über das Thema, Videospielsuchtabhängigkeit reden, so, weil ich mich auch daran erinnere, wie das halt in den 2000ern so ein Schlagwort war. Es war auch die Ära der Ballerspiele oder so, niemand hat verstanden, was es mit den Kindern macht. Und ich habe es gerade so ein bisschen runtergeredet, möchte es aber natürlich auch hier nochmal sagen, dass es ernst nehmen nicht zu verharmlosen ist, weil es genug Menschen gibt, die es betrifft und vielleicht einfach nochmal so, ja, das ist, nehmt das ernst und sucht euch Hilfe, wenn es euch betrifft, dass ihr das Gefühl habt, es schränkt euer Leben ein, weil da sind die Grenzen auch fließend und das kann passieren, auch wenn man, weiß nicht, so ein Spiel wie WoW einfach als Therapie oder, weißt du, als Wohlfühlding anfängt, kann es trotzdem Überhand nehmen und das, damit haben auch, glaube ich, viele Leute Erfahrung, die es mal gespielt haben, also das vielleicht als kurze Anmerkung dazu noch.
Ging mir damals auch so, es war total schwierig, wieder aus dem Spiel rauszukommen, also
ja, klar,
weil man es einfach nicht, ja, weil man dann auch Verpflichtungen hat, so psychische oder soziale, und man will dann niemanden im Stich lassen und man will es aber auch irgendwie gut zu Ende führen, oder aber es gibt halt kein Ende und aber vielleicht hat man gar keine Zeit mehr oder will es nicht mehr so spielen oder will es weniger spielen, aber es geht nicht weniger, weil es halt nur voll oder gar nicht geht und so, also ist total schwierig, also diese Suchtproblematik kenne ich durchaus auch, ja.
Total, also ich finde auch da hilft es nochmal, weiß nicht, WoW heute nochmal zu spielen, als eine Persönlichkeit, die irgendwie da weniger gefährdet ist oder andere Sicherheit im Leben hat, so. Heute ist es für mich kein Problem zu sagen, hey, ich spiele halt donnerstags abends und dann war's das. So, weiß nicht, das ist dann halt mein WoW-Termin und ich komme trotzdem total hinterher im Spiel und bin bei allem dabei, was ich brauche. Aber das kann ich auch nur vielleicht, weil ich schon mal durch solche Täler gegangen bin oder so. Und ich verstehe sehr, wenn es das viele Leute gibt, die aus verschiedenen Gründen auch gefährdet sind. Ich glaube, das ist, also die Spielsucht ist nicht das, was wir uns so in den 2000ern vorgestellt haben, was sich so die Eltern in den 2000ern vorgestellt haben. Es existiert auch und es ist, glaube ich, äußert sich oft anders, als man so klischeemäßig vor Augen hat, und es vielleicht doch ernst nehmen. Ist so, ja, als kleine,
genau, und
kleine ist Note dazu noch, ja.
Ist wie bei anderen Süchten auch nicht immer einfach mit einem kalten Entzug
überhaupt nicht.
Eben zu beheben. Das ist halt, es geht eben nicht, dass man ihm einfach den Computer wegnimmt. So läuft es halt nicht.
Ja.
Also jedenfalls nicht
ohne Schaden. Sieht oft anders aus, als man sich so vorstellt, wenn man so diese Killerspieldebatte vor Augen hat, ne?
Ja. Ja.
Okay, Dann war das jetzt aber das Wort zum sogenannten Sonntag. Ich sag mal, ja, also.
Was? Sonntag? Jetzt schon?
Dienstag. Ja.
Also ich mache ja sowas eigentlich nicht. Ich würde einen Film immer nochmal gucken wollen, nochmal überlegen, wie sehr der mich mitgenommen hat und ob ich da nicht noch Probleme mit habe. Ich weiß nicht. Aber ich sag mal 10 schon. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals schon bei einem Film so emotional dabei war und so geheult habe. Das liegt auch, glaube ich, vor allem daran, was der Film mit mir persönlich zu tun hat und wie viel von meiner Persönlichkeit ich da wiederfinde und weiß nicht, ich war zwischendurch ganz klein und dann wieder ganz groß in diesem Film, da war wirklich alles dabei und das war schon, also schwere Kost auch, aber eben auch sehr schön und versöhnlich und ich glaube, auch bemerkenswerterweise sehr unpeinlich, also eigentlich ist man ja schon, wenn man merkt, oh, da ist irgendwas mit Ingame-Grafiken von irgendeinem Videospiel gemacht, das kann ja eigentlich nur peinlich werden, aber das ist offenbar von Leuten gemacht, die wirklich nicht nur ihr Handwerk verstehen, sondern auch selber eine Begeisterung für dieses Spiel mitbringen und die irgendwie durchdringen. Das hat man, glaube ich, auch als Fan dieser Welt, als Langjähriger einfach gemerkt. Und mir hat es, wie gesagt, nochmal große Lust gemacht, jetzt da übermorgen wieder komplett reinzuspringen, nochmal, weiß nicht, neue Abenteuer zu erleben, neue Freundschaften und Beziehungen zu knüpfen, die vielleicht auch ein Leben lang halten sollen. Das ist, wenn er das kann, hat er auch schon viel geleistet. Also, da habt ihr die 10, nehmt.
Wow.
Da ist er.
Ich habe mir nicht getraut, die 10 zu geben.
Warum nicht?
Merkt man.
Ja, aber ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Es ist einfach, der Film nimmt mich mit. Also,
es ist so. Ich war zwischendurch auch schon dran wieder. Also, ja.
Ich habe wirklich so geschluchzt. Es kam dann irgendjemand, ich glaube, ein UPS-Mann oder sowas.
und ich bin völlig verheult.
So, nö, nö, alles danach, gut, ich guck grad Filme. Ach so,
okay. Ich hatte danach so bestimmt noch den ganzen Tag haben mir so die Augen Augenwinkel wehgetan, weil die halt so ausgetrocknet waren, weil halt so viel Salzwasser drüber gelaufen war. Das war richtig schlimm. Mal.
Ich musste dann auch zur Arbeit, das war weird.
Ja. Ich glaube, das letzte Mal etwa so viel geweint, allerdings auf mehr Zeit des Films verteilt, habe ich damals bei Kabigushi Kabigam, diesem Bollywood-Film, der läuft aber halt 3,5 Stunden oder so, aber da habe ich auch 1,5 Stunden geweint, mindestens.
Nicht Troja?
Nee, da habe ich nicht so viel geweint.
300, der ultimative Weinfilm? Nein, okay.
Nee, ganz schmalzigen Bollywood-Film, ist doch klar.
Geil.
Muss auch mal wieder schauen.
Okay, jetzt nachdem wir diesen Film kurz mal taktisch umkreist haben, geht's dann doch zur Droge der Wahl?
Lass uns kurz noch, Stefan.
Ich hab gedrückt.
Ja, aber du hast es ja eingebracht, nämlich die, was die KI denkt, was wir für Punkte geben.
Ach so, oh ja. Ich hab jetzt weiter dran programmiert, muss ich euch erzählen, und hab sie leider kaputt gemacht.
Was soll denn das sein?
Dabei hast du mir unter der Woche noch so einen schönen Sneak Peek gegeben, was ich jetzt alles kann.
Ja, ja, das hab ich aber leider wieder rückgängig kaputt gemacht.
Was kostet sie denn noch mehr?
Wenn man die KI programmieren lässt, dann macht sie alles kaputt.
Ja, ja, ach, es war zwischendrin was wirklich gut.
Hat den Pull-Quest keiner reviewed oder was ist da los?
Ja, ja. Nee, ach, die konnte ganz viel schicke Vorhersagen. Also der ist dann hingegangen und hat bei der IMDb die Plot Keywords runtergeladen, irgendwie so die Top 10 oder Top 15, und hat die dann halt auch noch mit in die Bewertung mit reingenommen. Also irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Herzerwärmend.
Irgendwie so nackter Mann oder Pistole oder so. Also so.
Ist das kein Faktor?
Ganz seltsame Sache. Ja, doch.
Hat dieser Film Pistolen?
Nee, Pistolen nicht. Nein, jetzt nicht auf
jeden Fall. Wie viel muss dann erst die nackte Kanone geben?
Oh, bam.
Ja, jedenfalls, das gab dann auch noch Zu- und Abwertungen und so weiter. Und hier ist es ja doch sehr, sehr zurückhaltend, wie es jetzt aktuell ist, was ich euch geschickt habe.
Ja, was du uns geschickt hast, ist vor allem, bewertet euch viel höher als mich.
Ja, genau. Ist alles und falsch.
Es ist jetzt alles falsch. Bewertet euch beide bei 8 und 8,1 und mich bei 7,2, wo ich einfach jetzt über 2 drüber liege. Also,
ja, ja. Ja, ich habe mit der KI viel geübt. Mhm. Die konnte das auch besser, aber naja. Warte mal, ich schicke das auch nochmal in den anderen Chat, dass der Jan das auch noch sehen kann. So. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt irgendwie in den letzten Stunden wieder kaputt gemacht. Oder gestern Abend habe ich viel gemacht und
das heißt, wir kriegen ziemlich zerstört. Nachher keine Vorhersage für unsere nächste Woche, oder?
Nee, ach, ich bin gerade so weit weg von einer Vorhersage. Das ist ganz schlimm. Im Moment lädt er nicht mal mehr die Daten von der IMDb runter und guckt sich das an. Oh, es ist ganz kaputt.
Ach, du Scheiße.
Ja, ja.
Animation minus, minus, minus.
Das heißt aber auch, dass du keine Source Control verwendest für deine Entwicklung.
Gar nicht. Das wird einfach.
Das würde mich fertig machen.
Das macht mir auch mittlerweile fertig, aber.
Okay.
So gut. Na gut, was trinken wir denn?
Ja. Du hattest gar nichts vorhergesagt, oder? Nee.
Nee, ich hatte nichts vorhergesagt. Nee. Okay. Was trinken wir denn in World of Warcraft? Trinkt man da was? Wahrscheinlich Bier oder Met?
Ja, passt natürlich. Pass auf. Also, es gibt eine ganze Reihe von alkoholischen Getränken in World of Warcraft. Die sind unterschiedlich stark und haben unterschiedliche Nebeneffekte, aber der normale Alkoholeffekt ist dann eben, dass so dein Charakter ein bisschen schief läuft und das Bild so ein bisschen schwummrig wird. Deswegen ist es im Rollenspiel auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich haben wir sehr viel verschiedenen Alkohol über verschiedene Quests, verschiedene Orte. Und wir sind ja im Film eigentlich die meiste Zeit in Stormwind, der Hauptstadt der Menschen, oder halt so drumherum. Deswegen habe ich extra jetzt, wo ich meinen Account ja reaktiviert hatte, mir auch noch einen Allianzcharakter rausgesucht, mit dem ich diese Stadt bereisen kann. Bin da mal rein und habe geguckt, was so in genau dieser Schenke, in der sie da stehen, das wird ja mehrfach Bier getrunken im Film, was da so auch verkauft wird, in Stormwind, in dieser Kneipe. Das, der Klassiker wäre wirklich, also mit Lokalbezug noch, das ist der Stormwind, der Stormwind Tawny Port. Ich hatte jetzt keine Lust auf Portwein, deswegen habe ich mich aufs Bier gestürzt. Die Braumeister unter den WoW-Figuren sind natürlich die Zwerge, die auch alle irgendwie einen schottischen Akzent haben, ich weiß nicht. Also zwergischen Met gibt es da jede Menge. Und es gibt zwei zwergische Biere dort zu kaufen, nämlich ein Ale und ein Stout. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich trinke ein Stout. Ich habe hier das Franconia, Fränkisch Stout von Kautzen. Und noch dazu hat es den Spitznamen Clanbier, was ja noch besser
passt,
weil
super.
Die Zwerge in WoW ja in Clans organisiert sind. Also, ja, Franconia Clanbier.
Super.
Da hat er auf jeden Fall mehr Bezug vorgelegt, als ich jetzt.
Ja, er hat halt mehr.
Ich habe auch ein bisschen Hintergrundwissen mitgebracht.
Ja, genau.
Was hast du denn? Mach mal weiter. Ich es gibt an einer Stelle so einen Satz, dass die anderen Clanmitglieder irgendwie aus Gilde, so hieß es, die seien aus Norwegen, den Niederlanden, Dänemark und England, glaube ich, oder sowas, Schottland.
Ich kann übrigens gleich auch erklären, warum.
Und deshalb trinke ich dänischen Whisky.
Überraschend, das hätte ich vorher sagen können.
In Skandinavien irgendwo.
Ich trinke den Whisky aus dem Urlaub, ja, genau, ja.
Da bin ich nah dran.
Du trinkst Aquavit?
Ja, natürlich trinke ich Aquavit. Ich habe hier auch einen norwegischen stehen, von Liesholm. Den werde ich gleich auch trinken, aber eigentlich würde ich lieber den dänischen trinken, den ich auch hier stehen habe, weil ich mehr Bock auf Dill heute habe als auf Kümmel. Aber es spielten ja auch Dänen mit. Also ich habe da eine ähnliche Argumentation wie der Bob. Aber ich fange erstmal mit dem Kümmel an und dann trinke ich mit dem Dill weiter. Ihr wisst ja, wie das endet, wenn ich hier Aquavit.
Aquavit ist immer ganz trinke. Gefährlich, genau. Ja, ich habe mir auch einen Aquavit geholt, eine Linie Aquavit.
Ist ja auch Liesholm, ne?
Ja.
In der Regel.
Genau.
Wollt ihr noch wissen, warum die Leute aus genau den Ländern kamen? Das finde ich noch ein schönes Detail.
Ist das der Nordic Server?
Nee, die ganzen größeren europäischen Staatssprachen haben ihre eigenen Server. Also es gibt deutsche Server, italienische, französische und so weiter. Das heißt, die kleineren Länder oder die kleineren Sprachgemeinschaften, die keinen eigenen WoW-Client, keinen eigenen Server bekommen, die spielen immer auf den englischen Servern, die so ein bisschen internationalen sind. Das heißt, deswegen wundert es nicht, dass England mit den anderen zusammen ist. Ich war selber mal auf einem englischen Server. Da trifft man dann auch noch ab und zu Polen, die nicht auf russischen Servern spielen wollen, weil sie kein Russisch können oder so. Verstehe, ansonsten sind es so genau die Nationen, die man trifft, nicht wahr? Oder weil sie nicht bei den Russen spielen wollen. Ich war länger auch mit einer dänischen Gilde einmal die Woche unterwegs, um meine Dänischkenntnisse ein bisschen aufzubessern. Das war immer ganz süß. Also da trifft man auch Leute. Das sind genau die. Also ich musste auch schmunzeln, als ich dann so die Zusammensetzung gehört habe. Das sind genau die Nationen, die man da trifft, halt die. Also unter den Kleinen, die Größeren.
Naja.
Das wäre schon wieder auch ein Grund für mich, es zu spielen.
Ja, Christoph, du.
Das macht doch Spaß. Diese Dänen waren sehr süß. Die haben immer richtig gejubelt, wenn ich dann im Discord irgendwas richtig oder irgendwie verständlich formuliert habe. Und dann, das hat mir über die Wochen da auch wieder
mit denen auch gesprochen, also richtig Audio oder was?
Ja, genau. Erst habe ich nur zugehört. Die waren dann, weil sie wussten, sie haben irgendwie jemanden dabei, der also vom Namen der Gilde her und so weiter offenbar Deutscher ist so. Und ich war so, nee, mach mal die Ansagen ein bisschen langsam, aber ich habe mal Dänisch gelernt, habe ich dann so auf Dänisch in den Text-Chat geschrieben halt irgendwie.
Ja,
und
das geht
während
ja
ich zugehört habe, dann wollten sie aber auch irgendwann, dass ich auch was mitsage und zumindest auch so bestätige, dass ich es verstanden habe oder so. Dann hat man so über die Wochen, das war bestimmt, weiß nicht, 8, 9 Wochen am Stück war ich dann mit denen immer unterwegs, hat sich das dann so ein bisschen aufgetaut. Ich bin selber auch ein bisschen da wieder ein bisschen reingekommen. Ich hatte einfach lange kein Dänisch gesprochen. Und es war aber total schön, dass man mit denen sich ein bisschen unterhalten konnte, weil es einfach hilft, wenn man so merkt, die haben auch Interesse daran und man kommt auch in diesen Flow rein, wenn man da einfach ein bisschen zuhört. Das war ganz süß.
Ich bin angefixt. Ich bin am Haken. Ich übe mich an Land.
Jetzt. Ja, am Donnerstag.
Ja. Ja, wie machen wir weiter? Schnell weiter hier, bevor ich hier mich für irgendwas verpflichte.
Koreeda. Update.
Koreeda.
Hanna.
Verdammt, das bin ja schon wieder ich.
Das bist schon wieder du? Ja, oder
also musst du deinen
Mund vorher noch mit ausreichend Stout spülen und
bevor hab schon, das ist wirklich lecker. Es gibt ja leider wenig lokale Stouts, so aus Deutschland, aber gefällt mir gut. Nee, weiterhin, ich habe ja versprochen, dass ich euch weiterhin auf dem Laufenden halte, welche Kore-Eda-Filme ich in meinem großen Kore-Eda-Marathon, ich gucke alle Filme chronologisch, gesehen habe. Da ich jetzt vor kurzem erst da war und jetzt überraschend wieder hier bin, habe ich mich
selbst einfach
einen geschafft. Ja, Verzeihung. ich habe mich selbst eingeladen,
Glück.
Das ist wahr.
Zum Glück.
Also ich habe inzwischen Hana von 2006 gesehen. Der ist bemerkenswert. Ich wusste, das ist ein Samurai-Film von Kore-Eda. Das passt irgendwie so gar nicht ins Gesamtbild, weil es ist immer eher ruhig, Familie, Kontemporäres, so, weiß nicht. Aber wenn man dann guckt, merkt man auch, okay, das ist ein Kore-Eda-Film durch und durch. Es geht Oberfläche zwar irgendwie um jemanden, der Rache nehmen will oder so, aber so richtig passiert das nicht. Es geht vielmehr um das Leben in dem Dorf, der Leute miteinander und irgendwie so Kleinigkeiten. Das ist wirklich ganz, ist wirklich ein sehr, sehr süßer Film auch. Man kann sagen, er ist bei Zeiten ein bisschen ziellos. Er meandert so daher, erzählt einfach auch den Jahresverlauf in diesem Dorf, aber ist da drin eben auch total nett anzusehen. Man kann sich so ein bisschen daran verlieren. Also wirklich, wenn man mal einen sehr untypischen Samurai-Film sehen möchte, dann ist Hana 2006 auf jeden Fall die Wahl. Würde ich jetzt sagen, ist nicht sein stärkster, von denen ich bisher gesehen habe, aber auf jeden Fall auch einzigartig. Ich habe einfach noch nie sowas gesehen, deshalb bin ich weiterhin voll dabei und gespannt, wie es weitergeht.
Okay. Hm.
Wo kann man den sehen?
Ich habe eine koreanische DVD oder so importiert. Nee, das war ein anderer
Film.
Der
ist noch
in so einer Box auch dabei.
Stream oder so.
Ich glaube, den kann man nirgendwo sehen wieder, ja. Es sind einige dabei, die ich jetzt irgendwie komisch importieren musste. Ich guck mal kurz. Den. Manche laufen auch bei Mubi. Ja, toll, man kann bei Amazon die Disc kaufen. ja.
Danke, Amazon.
Ja, nee, den gibt's nirgendwo. Vielleicht fliegt er irgendwo rum, aber jetzt erstmal kein Streamingdienst, leider.
Okay, willkommen in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Naja.
Okay, also Hanna, wenn man denn dran ist.
Das war schon unser Filmcontent für diese Woche, oder?
Ja, wir haben ja eben schon ein bisschen ganz kurz über Spielen geredet. Jetzt hat der Christoph schon wieder ein Spiel reingeschummelt.
Ja. Habe ich und ich weiß nicht viel mehr darüber als der Jan wahrscheinlich.
Was?
Ich will es trotzdem.
Ja. Ich
was?
Du hast ein Spiel? Bringst du ein Spiel mit, von dem du keine Ahnung hast?
Doch. Nee, ich habe es nicht gespielt, weil das nicht die Art von Spiel ist, die ich kann und die ich auch gerne spiele. Aber ich finde es ist mir auch bei TikTok reingespült worden. Also man kann drüber streiten, ob jetzt hier eine TikTok-Sparte kommt oder eine Spielsparte. Es handelt sich um das Spiel Prop Hunt. Und das ist ein Shooter auf, ich glaube, Unreal 4 Engine. Also so wie Fortnite Battle Royale, so die mittleren Fortnite. Und der Witz ist der, also im Endeffekt so ähnlich wie damals, wie nannte sich das, wo man immer Polizist oder Verbrecher gespielt hat?
Und Gendarm?
Nee,
Counter-Strike.
Counter-Strike, genau.
Und Gendarm, also bitte.
Ist ein bisschen wie Counter-Strike, aber der Gag ist der, nur die Hälfte, also nur das eine Team sind Menschen mit Waffen und die anderen sind irgendwelche Props, also irgendwelche Einrichtungsgegenstände und werden halt gejagt und müssen sich verstecken. Und gibt's unheimlich viele TikTok oder YouTube, ich weiß es nicht mehr, Videos, die man da schauen kann, immer in der Regel aus Sicht der Props, die dann eben irgendein Kissen sind oder irgendein Mülleimer oder eine Treppe oder eine große Panzerkette oder keine Ahnung. Und dann eben versuchen, irgendwie sich der Umgebung anzugleichen und nicht gesehen zu werden von den anderen. Und wenn sie dann gesehen werden, wegzulaufen und den Prop zu wechseln und irgendwas anderes zu sein. Das ist unheimlich unterhaltsam und ist, ich finde, ein sehr schlauer und interessanter Dreh auf das Shooter-Genre. Macht mir viel Spaß zuzuschauen.
Müssen die gefangen werden oder müssen die kaputt gemacht werden?
Nee, die werden erschossen.
Werden,
ja, genau, die werden dann erschossen.
Du erschießt also das Kissen.
Du erschießt dann das Kissen, ja.
Was also hindert du die Menschen daran, auf wild auf alles zu schießen, was da in der Welt ist?
Die schießen auf ziemlich viel, aber es ist ja auch viel da, ja. Also du gehst durch so eine Standard-Shooter- Umgebung und da liegen ja ein Haufen Sachen rum. Da liegen irgendwelche Kisten an der Seite und irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas, die ballern die ganze Zeit rum. Oder da laufen dann auch plötzlich, läuft dann irgendeine Ölkanne von rechts nach links schwebt durch den Ding. Und sagt, okay, das ist wieder keine echte Ölkanne, sondern das ist ein Mensch. Und jagen dann den hinterher und du musst eben versuchen, die Einrichtung zu sein, auf die gerade nicht geschossen wird. Das klappt zum Teil auch. Du bist dann in eine Treppe und die erkennen gar nicht, dass es ein Einrichtungsgegenstand ist und du tust ja so, als wärst du irgendwie der Weg und die gehen halt über dich drüber, als wärst du und da war halt eine Treppe, die ist ein Brett breit und du machst dann halt nochmal die gleiche Treppe daneben aus dir selbst und dann ist es halt eine Treppe, die zwei breit ist, gell? Und
hast du eine gewisse Zeit, bevor die kommen, also dass du dich Zeit hast, dich zu verstecken oder kann das auch, du kommst gerade in die Welt?
Das geht ziemlich schnell los, also nach dem, was ich gesehen habe, geht es ziemlich schnell los. Und ist natürlich dann eine Zeitbegrenzung, also musst eben über irgendeine Zeit drüber kommen, überstehen.
Ich habe jetzt gerade so ein Video gefunden, da ist jemand eine Couch und hüpft irgendwie auf so einen Vorsprung und hüpft dann in so ein Zimmer rein und dann stellt er die Couch auf eine andere Couch und dann stellt er noch eine Couch ins Zimmer. Die können sich selber nochmal spawnen,
genau,
oder?
Die können sich verdoppeln. Also du kannst dann praktisch so Täuschkörper neben dich bauen und kannst da eben sagen, okay, das wäre jetzt auffällig, wenn da jetzt nur auf dem einen Podest eine Vase stehen würde, sondern ich stelle jetzt auf jedes dieser Podeste eine Vase, die genauso aussehen wie ich. Und eine davon bin halt ich. Und dann kommt halt der und denkt sich, Moment mal, die Vasen gehören da nicht hin. Die schieße ich jetzt eine nach der anderen runter. Und wenn er halt zwei runtergeschossen hat, dann nehme ich halt die Beine in die Hand. Gell? Und die Vasenbeine.
Das ist schon ganz schön großer Quatsch.
Ja,
zum Thema wild rumballern, ich glaube, man hat auch ein gewisses Leben. Also man kann auch, wenn man nur, also man kann auch angeschossen werden und dann kann man ja auch nochmal weglaufen. Ich glaube, deswegen nur, die Leute müssen schon wissen, dass du es bist und müssen halt die Umgebung irgendwie gut kennen und analysieren. Ich kenne es auch nur von TikTok und kenne es auch nur so vom Zugucken, finde es da aber auch irgendwie sehr unterhaltsam. Vielleicht sollte man das mal spielen.
Ja, ich bin leider
so schlecht. Also ich habe gerade geschaut, man kann das auf Steam kaufen. Es kostet im Moment gnadenlose 2,04 €. für Windows erwerben möchtest. Und das Entwicklerstudio heißt offensichtlich Horse Games, was ich auch so.
Ich dachte, das sei erst nur so ein Mod, so Call of Duty Mod oder sowas,
ja,
weil
das
ganze UI so vertraut aussah.
Ja, ist halt Unreal 4, gell? Also, das ist halt sehr vertraut.
Ja, vielleicht ist irgendwie so gestartet, aber das, ja. Ich weiß auch nicht mehr darüber. Ich finde es immer nett zum Zuschauen. Ich bleib immer gern bei den Videos.
Ja, ich auch. Es ist, ich finde es ein interessanter Dreh.
Das ist echt lustig. Der hat sich jetzt Bild gemacht.
Ja, das Verstecken.
Und hängt an der Wand. Und die laufen halt drum und schießen alle anderen Bilder tot, aber nicht ihn.
Vielleicht sollte ich es wirklich mal spielen. Weil es ist ja, ich muss dann ja nicht schießen. Es ist ja, es ist dann praktisch ein Shooter, den ich spielen kann, vollwertig, ohne schießen zu müssen.
Bevor du das machst, spielst du aber bitte Portal.
Portal habe ich ja schon gespielt.
Portal 2 auch?
Ja, noch nicht durch, aber ja, habe ich auch schon gespielt.
Okay.
Portal 1 ist eh besser.
Ja, findest du?
Kann man sich auch wehren? Ich muss jetzt mal kurz zu diesem Spiel zurück. Also
du kannst sie nicht wehren.
Wenn ich so eine Kiste bin und oben bin, kann ich dem anderen nicht auf den Kopf fallen.
Nee. Ich glaube, soweit ich weiß nicht, nee. Du bist der Gejagte.
Bisschen asymmetrisch.
Ja, das wäre ja schon lustig so. Okay, ich bin jetzt hier diese Werkzeugkiste, hüpf da hoch und dann komme ich von oben und hüpf dem anderen direkt mal auf den Kopf.
Man wechselt aber auch Teams, glaube ich, oder? Also man ist ja nicht immer der Gejagte.
Asymmetrisch ist es ja auch ja, auf andere Weise, nämlich dass du eben mehr kannst als die Jäger. Du kannst dich ja tarnen, das können die ja nicht. Also insofern.
Gut, aber die können ja nicht verlieren, oder? Also ich meine, die können nicht sterben in dem Sinne.
Nee, du musst halt über die Zeit kommen.
Wenn die Zeit aus ist, haben sie verloren. Ja.
Ja. Und das ist schon manchmal lustig, wenn du dann so Leute hast, die sich eben irgendwie verstecken und sich nicht so sicher sind, so mal gucken, ob das wird. Und dann merken sie, dass das Versteck halt brillant ist und die Leute dauernd über sie drüber laufen und das merken. und dann so anfangen zu feiern. So, oh, das ist ja geil. Und dann kommt doch einer und schießt auf eine Scheiße. Ah, okay.
Ja, aber also wenn du das viel spielst als Jäger oder Gejagter, dann musst du doch irgendwann auch diese ganzen Level kennen, oder? Sind die nicht irgendwie sehr endlich?
Ja,
ich weiß nicht, ob die sich auch noch zufallsgenerierend irgendwie da selber Prompts reintun.
Ich meine, irgendeiner hat mal gesagt, so ist sowas wie, ja, das weiß man wahrscheinlich, dass hier keine Kisten liegen oder sowas. Also mir klang das eher so, ja, man kennt dann irgendwann die Levels. Aber das ist jetzt dünnes Eis, weiß ich nicht genau.
Okay. Und, ach nee, das weißt du wahrscheinlich alles gar nicht. Wie kann man festlegen, was man ist? Also ob man,
das weiß ich nicht,
Mülleimer ist oder ein,
also das kriegst du am Anfang, so wie ich es verstanden habe, kriegst du das am Anfang zufällig zugelost, was du bist. Und du kannst dann aber auch den Prop tauschen, also einen neuen annehmen.
Ach so, wenn ich an einem Staubsauger vorbeilaufe, genau, kann ich sagen, okay, ich bin jetzt Staubsauger.
Kannst du von dem Besitz ergreifen, wie ein Dämon.
Ist das lustig. Dämon. Das ist echt absurd.
Du bist Saugustinus, okay, so ist zumindest unser Staubsauger jetzt etikettiert.
Ach, hey.
Weil ich alles etikettiert. Ja, so viel zu dem Spiel. Mehr habe ich dazu gar nicht. Ich fand es nur sehr lustig.
Okay, das ist sehr spannend, dass du ein Spiel mitbringst, was du selber gar nicht spielst.
Ja, Hausaufgabe. Ja. Jetzt wird das gezockt.
Ja, gute Idee.
Okay, was ist denn da das grundlegende Spiel? Ich weiß überhaupt nicht. Wenn das nur ein Mod ist.
Ich find's so lustig, dass gerade, ich habe gerade auch so mal so ein Video nochmal geguckt, ein etwas längeres. Das geht ja sehr schnell, ne? Also die wenn einer auf dich schießt, dann flüchten die Gegenstände teilweise wahnsinnig schnell um die nächste Ecke und verwandeln sich dann hinter der nächsten Ecke in irgendeine Blumenvase und bleiben dann da stehen und der Typ rennt um die Ecke rum und sucht halt noch nach der Couch, die vorhin abgehauen.
Ja, genau.
Das ist schon sehr lustig.
Ich glaube, es hat eine sogenannte hohe Skill-Ceiling. Also man kann das auch sehr professionell machen.
Ja, ja, ich habe hier gerade so jemandem zugeguckt, der da offensichtlich... Der wurde jetzt quasi schon dreimal enttarnt, aber er rennt einfach wahnsinnig schnell weg und verwandelt sich in andere Sachen und kommt in einen völlig neuen Raum rein, springt rein und verwandelt sich in irgendwas absolut Passendes und bleibt dann an irgendeiner Stelle stehen und der Typ kommt hinter ihm in den Raum und rennt einfach durch und dann denkst du so, wow, okay, das ist spektakulär, wie schnell jetzt, mit dem Video auf YouTube hat man es viel schneller verstanden als mit den Werbevideos, die Firma selber bei Steam eingestellt hat, was irgendwie auch nicht unbedingt für diese Firma spielt.
Die Videos sind schon nice. Manchmal ist einer einfach ein Rohr und springt blitzschnell da so an eine Wand und ist genau da, wo ein Rohr wäre, wenn es da wäre. So, das ist also wirklich, manche Leute können das auch echt gut.
Wahnsinn, ja. Okay. Aber es ist trotzdem absurd, wenn einfach so Stühle durch die Gegend laufen.
Das ist schon ein bisschen lustig. Aber man kann es echt gerade für 2,04 € kaufen.
Du brauchst halt noch einen Rechner, der das auch kann. So Unreal Engine mit Mac, weiß ich jetzt nicht.
Ja, die Unreal 4 ist schon...
Hier steht nur Windows. Sehr schade. Ach, Leute. Ja, dann wird es eh nix.
Guck mal, ob das bei GeForce Now dabei ist.
Geld gespart. So, zack.
2 €.
Ja, ich hätte eher sagen sollen, Zeit gespart. Und ja, das ist sowas, das da kann man sich dann mal kurz reinsteigern.
Mein Opa hat dann immer gesagt, Geld verdient. So, wenn er so ist, dann irgendwie im Mediamarkt und da ist dann das große Clipart-Studio von 60 auf 10 € reduziert, dann will er das gar nicht haben, aber kauft es und sagt, 50 € verdient.
Das ist auch Selbstbetrug auf einem ganz anderen Level.
Nach der Definition, die mein Opa immer an den Tag gelegt hat, hast du gerade 2 € verdient.
Ja, ja, geil. Ist dein Opa noch am Leben?
Schon länger nicht mehr, leider.
Okay, weil dann wird es nämlich in 2-3 Tagen gefährlich für ihn. Da beginnen nämlich bei Amazon wieder diese Black Friday-Tage. Die passieren
da kann
genau
man richtig
diesen
was verdienen.
Da kann man auch richtig Geld verdienen, ja.
Ja.
Christoph, hast du schon wieder Schnaps im Auge, den du kaufen musst, oder wie?
Ich habe Verschiedenstes im Auge.
Oh Gott, ich habe Angst.
Ja, dann sag mal an, dann machen wir da ein paar schöne Affiliate-Links in den Artikel rein und dann können wir hier wirklich was verdienen.
Ja, meine Frau braucht ein neues Epiliergerät, sowas wird doch da immer angeboten.
Ja, mit Sicherheit mehr als eins.
Ja, denke ich mir auch.
Da durchgereicht.
Safe,
wird.
So kleine bis mittelgroße Technik ist immer am Start, oder? Also.
Ja, und die darf halt nicht so neu sein. Das muss so Technik sein, die irgendwie schon so ein bisschen abgehangen ist, die es einfach irgendwie immer zu kaufen gibt, wo auch nicht so ein Hype drum gemacht wird, wie jetzt um eine neue Spielkonsole oder ein neues Handy oder so.
Handy, so ein Samsung von vor 2-3 Jahren, da hätte ich eventuell auch Interesse für. Ja. Also gut, dass du mich dran erinnerst, ja.
Oder der Staubsauger-Roboter, der letztes Jahr rausgekommen ist oder so, da geht bestimmt auch was.
Ich muss ja nur über einen Affiliate-Link dahin gekommen sein, oder? dann gilt's doch. Also ich muss nicht zu diesem Produkt gekommen sein, oder?
Ja, da gibt's 1000 Regeln, das ist kompliziert heutzutage, aber ja, im Groben und Ganzen ja.
Okay.
Ich habe jetzt nur noch Augen auf den Gin, den wir bei dir probiert haben, Christoph.
Ja, ich fand's
der
schade.
Der war richtig geil.
Im Nachhinein muss ich sagen, finde ich es schade, dass ich nicht den anderen Pfeffer-Gin noch zum Probieren gegeben habe, weil es gibt ja noch einen, Bobby's, was so die, das Benchmark für Pfeffer-Gin ist. Aber stimmt, den wir hatten, den Lind and Lime, der war auch sehr cool, ja. Viel cooler, als ich in der
Bobby's Gin, gesehen. Ja.
Mhm. So ist das.
Beobachte ich mal alles.
Boah, wenn ich mir jetzt auch noch keinen PC kaufe, um das Spiel zu spielen.
Noch mehr Geld verdienen.
Was ich da jetzt verdiene. Oh, geil. Ich werde reich.
Da geht's ab. Ja, sehr gut. Gut, was haben wir noch auf unserer Themenliste, Herr Moderator?
Jetzt ist der Jan wieder dran, endlich.
Ach so, oh, das ist ja mal eine Ausnahme jetzt heute.
Das Thema heißt linguistische Plauderei. Da wollte der Christoph so elegant reinschlänzen.
Ich habe jetzt extra nichts mitgebracht, weil ich dachte, ich rede schon ewig über WoW.
Ach so, ja, hast du ja auch, aber...
Aber, ja, hab ich auch.
Aber du weißt doch, dass wir immer auch noch Input auf sprachlicher Ebene brauchen.
Ja, was bewegt euch denn gerade so linguistisch?
Ich fange mal an. Mich nichts.
Das ging ja schnell.
Was bist du für ein Freak?
Ich schalte mich...
Ah, er hat dich, ja, okay. Nee, wir hatten noch neulich, hast du uns erzählt, da muss ich auch sehr lachen, diese Verschiebung von Z zu T oder andersrum, von T zu Z.
Ja.
Und ich glaube, an dem Abend noch singen meine Kinder irgendwie das Lied vom Zug, der keine Bremsen hat, und sie singen halt aus Spaß, der Tut hat keine Bremsen. Und ich dachte mir, aha.
Der Tut, nicht, das heißt, die haben zwei verschiedene.
Die haben das Z und das E nach T verschoben. Also, das
da müssen wir aber verschieben. Also, es ist ja nicht alles Verschiebung. Mhm. Es kann ja, also, natürlich kann es das sein in diesem Fall. Es kann aber auch einfach sein, dass da so eine Lautmalerei zugrunde liegt. So, es gibt ja ganz viele Wörter wie den Kuckuck oder, ich weiß nicht, den Bums.
Den was?
Oder so, die einfach so, weil sie so klingen. Vielleicht mal der Bums. Einfach der laute Knall. Vielleicht macht der Zug auch einfach, weil er tut macht, ist das der Name für den Zug. Also, vielleicht liegt da einfach eine Ersetzung zugrunde und das sieht nun zufällig so ähnlich aus. Oder so eine Verballhornung, das geht natürlich auch.
Ich glaube eher Letzteres. Gerade die Kleine ist eine große Freundin von Wortscherzen. Also
hervorragend. Da ist Potenzial. Da sehe ich eine Linguistin heranwachsen.
Die lässt da echt nichts aus. Auch Reime und so, also was die Großen in ihrer Kita fast gar nicht verstehen, macht sie sich immer große Späße draus.
Wenn wirklich, wenn tatsächlich so eine Lautverschiebung stattfindet, ist ja das Spannende an Lautwandeln immer, dass die ja das gesamte Lexikon gleichermaßen betreffen. Also dann ist es bei allen Wörtern so. Da müssten jetzt in derselben Position alle Zs zu T werden.
Ja.
Oder so.
Genau, wenn es einmal passiert, ist es Zufall. Wenn es zweimal passiert, ist es eine Regel, oder?
Genau, einmal ist keinmal, zweimal ist immer, ist die Regel der vergleichenden Sprachwissenschaft. Nein, im Endeffekt, wenn, dann passiert es wirklich immer. Wir hatten, okay, machen wir das Fass auf, wir hatten kurz über diesen Wandel gesprochen. Es ging darum, weiß nicht, Lautwandel, die man gerade im echten Leben miterleben kann. Ich fand es ganz spannend, das hatte eine Kollegin von mir mal rumgeschickt. Das war so ein True-Crime-YouTuber, ne? Ihr erinnert euch?
Mhm.
Und der spricht die ganze Zeit mit so einer sehr affektierten Stimme und macht die Sachen besonders dramatisch.
Weil so es solche Geschichten sind, die er nachher.
So wie der Steffen in der Anmoderation. Genau, es gab diesen Ausschnitt, da wiederholt er, dass irgendwie ein Junge blutüberströmend irgendwo in die Tankstelle kommt, irgendeinen Laden und sagt, sie sind tot. Sie sind alle tot. Und da ist irgendwie das T klingt dann. Klingt so sehr wie ein Z, dass wir fast da sind. Also der Hauch über dem T, den wir auf Deutsch eigentlich immer haben, ist so stark, dass es fast zum Z wird. Und das fand ich so witzig, weil das ja eigentlich was im Deutschen schon mal passiert ist, die sogenannte zweite Lautverschiebung. Die Frage war, steht uns jetzt gerade eine dritte ins Haus? Und ich finde das so süß, weil das passiert irgendwie die ganze Zeit. Ich habe es dann ein paar Wochen später bei dem 15-jährigen Neffen einer Freundin beobachtet, der dann so, also auch immer, wenn es besonders betont ist, sagt, ah, toll. oder so und auch fast ein Set macht irgendwie. Und wenn man darauf achtet, das passiert total oft. Das ist so ein Lautwandel. Ich glaube, und steht die dritte Lautverschiebung ins Haus. Die dritte deutsche Lautverschiebung.
Was sind denn die anderen beiden Lautverschiebungen?
Naja, Sekunde. Ich musste gerade abhusten. Also die erste Lautverschiebung ist die. Die erste Lautverschiebung ist die, die stattgefunden hat vom Indogermanischen zum Germanischen. Das ist der Grund, warum alle germanischen Sprachen da ein T haben, wo alle anderen indogermanischen Sprachen ein D haben. Zum Beispiel, der Zahn, Latein dens, Griechisch odos, aber Englisch tooth mit T und Dänisch tan mit T ja, oder so. Ne? Das sind diese, genau, was hatten wir noch? Zähmen. Bomare, ne, alles mit D, aber Englisch tame oder so. Und die zweite Lautverschiebung ist das, was also dann
Moment,
Deutsch noch
unten drauf Lautverschiebung ging ja. Also von T zu Z oder was?
Nein, das ist die zweite Lautverschiebung. Das ist das, was, genau, Deutsch macht dann noch ein oben drauf. Deutsch macht dann neuem T ein Z.
Die erste ist von D zu T oder was?
Genau, und dann macht unter den germanischen Sprachen macht eine, nämlich ausgerechnet Deutsch, macht noch eine. Deswegen klingen wir auch für viele andere Leute so hart oder so immer. Und das ist dann von T zu Z oder zu S, je nach Position. Ne? Also Water, Wasser, aber eben auch Zahn und Zwei und Zähmen oder so. Also das, was in anderen germanischen Sprachen T ist, ist bei uns wieder ein Z. Und das ist so eine Facette.
Oder?
Nein, das meine ich, das betrifft ganz, ganz viele andere Laute auch noch. Das ist so eine Kette auch. Zum Beispiel, was siehst du auch, was auf Englisch mit TH beginnt, hat auf Deutsch ein D. Also thick, dick. Was fällt mir noch ein? Oh, ganz schön ist es ja bei death versus tot. Da siehst du, ne? Auf Englisch ist es D vorne, TH hinten. Auf Deutsch ist jeweils eins härter. Also T vorne, D hinten. So, das betrifft ganz viele verschiedene Laute. Die Dentale sind immer einfach, an denen mache ich es immer vor. Und Wortanfang ist auch immer einfach, weil es leicht in den Griff zu kriegen ist. Aber im Prinzip betrifft es mehrere Laute oder ein ganzes System von Lauten. Das ist so, ja, das ist die erste und zweite deutsche Lautverschiebung quasi.
Und es betrifft dann alle Konsonanten?
Ja, es betrifft erstmal vor allem die Plosive, sag. In allen Wörtern, je nach Position ein bisschen unterschiedlich, auch im Germanischen prominenterweise nach Akzent sitzt. Deswegen haben wir so ein bisschen manchmal Variationen. Wir haben Hannover mit F, aber Hannoveraner mit V teilweise noch. Oder wir haben, weiß nicht, Wolf auf Englisch, aber Wolves mit W. Das gibt's, aber im Prinzip betrifft es erstmal ganz, ganz viele Laute und Plosive. Das ist ein ganzes System. Und du kannst auch, ja, das ist, also im Prinzip ist das so das Hauptmerkmal, an dem man immer eine germanische Sprache erkennt. Wenn sie diesen Wandel gemacht hat, ist sie das. Es gibt ein paar Sprachen, die machen ähnliche Wandel. Ja?
Was ein Plosiv ist?
Ein Verschlusslaut, also ein Laut im Mund, bei dem einmal der Luftstrom komplett unterbrochen wird. Also PTK auf Deutsch, BDG. Es gibt noch ein paar mehr, das sind so die Klassiker. Und die vor allem hat das betroffen ursprünglich. Dann eben Laute, die daraus entstanden sind. Daher kommt übrigens auch dieser Wechsel zwischen S und R, den es manchmal im Germanischen gibt. Also frieren mit R, aber Frost mit S. Gewesen mit S, aber war mit R. Das ist auch, im Prinzip geht es auf diesen grammatischen Wechsel zurück, wo stand der Akzent. Das ist nochmal ein verwandter Lautwandel. Also ja, denk im Prinzip erstmal an die Plosive. An denen sieht man es immer, das ist die Lautverschiebung. Deshalb sehen die germanischen Sprachen so aus, wie sie aussehen und haben diese besondere Eigenschaft. Und Deutsch geht eben nochmal einen Schritt weiter. Geil. Ganz grob gesagt. Trotzdem nicht als einziges Merkmal darauf verlassen, Armenisch macht auch eine Lautverschiebung, die der Germanischen sehr ähnlich sieht. Also der Zahn heißt Atamen mit T zum Beispiel.
Aber ich will mich nicht wiederholen, Zufall, aber Jan, es wäre Zeit für so einen Sprachenpodcast.
ja.
Dass die das Armenische das macht, ist das Zufall oder hat es auch, hängt es damit zusammen oder?
Das wird Zufall sein, höchstwahrscheinlich. Okay. Einfach weil der Wandel im Detail ein bisschen anders abläuft und weil die Sprachen damals mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits getrennt waren und nicht mehr dieselbe Sprache waren.
Okay.
Armenisch bildet entweder seinen eigenen Zweig des Indogermanischen oder ist näher mit Griechisch und Albanisch verwandt oder so. Aber so richtig germanisch ist das nicht. Das sieht man ganz viel, also man muss immer das Bündel der Merkmale betrachten. Armenisch macht ganz viele Sachen, die Germanisch nicht macht und umgekehrt. Armenisch macht zum Beispiel P zu H, wir machen es zu F. Also der Vater heißt Hayr auf Armenisch oder so, ne? Also es unterscheidet sich im Detail. Außerdem ist es kein besonders auffälliger Wandel. Also D zu T machen viele Sprachen auf der Welt, auch einfach so mal. Das muss nicht immer zusammenhängen, weil es ähnlich aussieht.
Okay.
Ja.
Hilft dir das beim...
Und offenbar macht...
Ja.
Ja?
Ich gehe ganz woanders hin.
Ich wollte nur noch mal auf diesen möglicherweise dritte Lauterschiebung. Ist natürlich Quatsch und Spielerei, aber ich finde es immer nett zu betrachten, wie sowas vielleicht passieren kann. Das ist eigentlich unabsichtlich passiert, ne? Dieser
Warum
YouTuber
ist das Quatsch
oder
und
der
Spielerei? Das ist doch völlig plausibel.
Ja, weil wir halt, also es könnte doch einfach ein Phänomen sein, das in ein paar Jahren wieder weg ist oder so. Aber wenn es sich wirklich bei jungen Leuten, weiß nicht, so fortsetzt, vorführt uns alle das machen, dann haben wir eine echte Lautverschiebung. Gerade zu sagen, wir wären da schon, ist absurd. Also es ist nur beobachten, wie man machen kann, dass in einer Position unter Akzent im Wort Anlaut bei besonderer Betonung das T manchmal zu Z werden kann. Ist eine Beobachtung, aber so kann es anfangen. Das kann ein Lautwandel sein, den es mal gibt. Aber ich find's eh nett. Also wir beobachten ganz viele Wandel die ganze Zeit und das ist eben so eine Sache, die mir immer häufiger auffällt in letzter Zeit. Und wir haben darauf achtet, neulich waren auch wieder so zwei Jungs in der Umkleide beim Schwimmen hinter mir, die sich so irgendwie unterhalten haben. Der eine hat auch irgendwie so ein T zu Z gemacht. Also, ah ja, da sind wir dabei. Also warum?
Ja,
ich habe das zuerst gehört, dritte Lautverschiebung.
Vor allem, wenn die Dynamik eben so leicht zu erklären ist, wie du sagst eben, dass über unseren T immer so ein Hauchlaut drüber ist und wenn du den einfach verstärkst, wird's halt zum Z. Also es ist ja eigentlich ziemlich organisch.
Der Wandel, genau, der Wandel ist nicht aus der Welt gefallen, der ist ziemlich trivial. Deswegen eigentlich könnte das passieren.
Mhm. Was ich eben noch fragen wollte, ist, hilft dir das oder hast du das Gefühl, das hilft dir beim Sprachenlernen? Du hast jetzt vielleicht die eine oder andere Sprache ja auch schon innerhalb deines Studiums und drumherum gelernt. So,
das hilft,
warte mal, das ist doch alles wie ein P, das wird zum H und weiß ich nicht.
Weißt du, ich wünschte, es gäbe Sprachunterricht für LinguistInnen. Wir könnten so viel sparen. Also auch dieses, weißt du, wenn ich jemandem Deutsch beibringe und sage ich hier, halt dich nicht mit Konjunktiv auf oder so. Du brauchst den Konjunktiv zu zwei Verben, die haben ihn noch. Oder vielleicht fünf, je nach Dialekt. So, weißt du, also diese ganzen Regeln auswendig lernen sind völlig, völlig absurd, völlig trivial. Also hier, ich würde immer sagen, lerne Genitiv nicht, den gibt's nicht mehr, weiß nicht. Oder lern erstmal die schwachen Verben. Nee, wirklich, den gibt's schon seit 100 Jahren nicht mehr. Lern erstmal die schwachen Verben und mach alle so. Dann wirst du schon mal verstanden. Das ist nicht perfekt, aber du wirst verstanden, darum geht's. Und so würde ich
ganz Sprachen lernen. Was heißt es, die schwachen Verben lernen? Also machen wir einen Satz.
Also die schwachen Verben sind auf Deutsch die das T-Vergangenheit haben. Also machte oder so. Das sind die. Nicht diese komischen unregelmäßigen.
Nicht die irregular Verbs.
Nicht stehen, stand oder springen, sprang oder so. Gut, Betonung jetzt auch viel nicht mehr, aber so die quasi vielen regelmäßigen Verben. Und es juckt keine Sau, ob du springte oder bringte sagst, die Leute verstehen dich. Das heißt, so viel, viel grobschlächtiger irgendwie an Sprachenlernen rangehen, mach erstmal das regelmäßig und du wirst verstanden. Auch wirklich noch das, weißt du, ich habe mal eine Weile Finnisch gelernt und da werden dir 18 Kasus oder so beigebracht, in Gebrauch sind 11. Dann lern doch die erstmal so irgendwie. Also ich finde, ein bisschen pragmatisch, dann wie eine Regel gebunden.
Aber immer noch 11 Kasus.
Ja, aber als Beispiel, auf Deutsch brauchst du 2, vielleicht 3, so. Und dann geht das. Also erstmal viel weniger Regel- und Standardgebunden fände ich gut. Und einfach auch dieses, sich so an so Grammatikregeln, so lernen wir nicht. Überlegt mal, wer ist gut im Sprachenlernen? Wer lernt am besten Sprachen? Leute zwischen 2 und 7. Die sind die besten Sprachenlerner der Welt. Und die wissen nicht, was ein Konjunktiv ist. Die machen das einfach durch Hören, Imitieren, Nachmachen, Regeln ableiten. Die leiten sich selber Regeln ab, weil ihre Gehirne das können. Und das können unsere auch noch. So, also ich finde einfach ein bisschen intuitiver Sprachenlernen wäre sehr wichtig. Am schlimmsten ist natürlich bei Totensprachen. Also ich versuche ganz stark auch den Respekt vor Latein zu vermindern in den Kursen, die ich mache zum Beispiel. Das wäre cool. Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Beim Sprachenlernen hilft gerade bei verwandten Sprachen. Easy going. Also das Ding ist, ich habe viele indogermanische Sprachen nie so richtig gelernt. Also Litauisch oder so habe ich jetzt, also ich habe mal einen Altlitauisch Kurs gemacht oder so. Aber das Spannende ist, du merkst sehr schnell, ich finde mich irgendwie zurecht in der indogermanischen Sprache. Ich kann auch nicht gut Italienisch, aber ich kann italienischen Text voll okay lesen, weil ich einfach ein Gefühl dafür habe, was bedeutet was, was kommt woher. Das ist nicht immer so einfach, manche Sprachen haben sich sehr stark verändert, aber gerade nah verwandte Sprachen, zum Beispiel, ne, was hatten wir vorhin, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch oder so. Sind
ja, es ging mir untereinander sogar in Gotisch so. War also,
ja, klar.
Wo ich in Gotisch gemerkt habe, ach, ist ja krass, hier steckt Altnordisch drin und Latein und
total,
weiß der
total.
Teufel und das
und
ist halt
mehr
ein Flickenteppich aus allem möglichen.
Genau, je mehr von denen du hast, desto einfacher wird's. Also ja, je mehr Indogermanische Sprachen du mal angeschaut hast, desto einfacher ist die danach. Und das ist ja bei allen Sachen so. Wenn du schon 3 Turksprachen kannst, nah verwandt, ist die 4. auch einfach. Wenn du schon Finnisch kannst, lernt sich Estnisch total einfach. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen der Frage auf den Grund, warum du eine linguistisch vorgebildete Person nie fragen sollst, wie viele Sprachen sie kann. Weil ich kann das auch nicht quantifizieren. Ja. Ich kann mich in so ein bisschen, so in vielen Sprachen ganz bisschen unterhalten.
So wie ein Barkeeper fragen, wie viele Cocktails er machen kann. Es ist
blöd. Ja, oder ein Arzt fragen, wie viele Krankheiten er hat.
Ja, genau. Das ist Quatsch, ja.
So, also ja, klar kann ich viele besser als andere, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Level von was kann ich oder so, ne? Da kommt man sehr schnell rein bei Linguistik. Also ein bisschen die Berufskrankheit ist auch, dass man alles ein bisschen kann, nichts richtig. Das verstehe ich auch. Das sehe ich, ist bei mir auch so. Andererseits heißt es auch, also, man kommt irgendwie durch. So nicht, ja?
Wenn ich da an deine Vorlesung denke oder an dein Seminar denke, dann ist die Antwort darauf ja eine, weil es gibt ja nur eine.
Das ist nicht das Takeaway, das wir mitnehmen sollten. Nein, du willst auf die etwas kontroverse Frage hinaus, ob alle Sprachen gleich alt sind, oder?
Ja, genau.
Das fand ich auch eine schöne Diskussion.
Ja, und das am Ende eine philosophische Diskussion. Ist ja dann keine Sprache.
Das ist vor allem eine, die man nicht beantworten kann, vor allem nicht wissenschaftlich. Also du kannst sie nicht belegen, du kannst keine dieser Hauptungen belegen oder widerlegen, deswegen interessiert sie uns eigentlich am Ende gar nicht. Ne? Das ist so ein bisschen der Zahn, den man Leuten ziehen muss. Also die Frage, welche Sprache ist die älteste, hat eigentlich keine Antwort. Leute wollen häufig wissen, welches ist die archaischste, also welches noch am meisten wie früher. Auch da kannst du halt verschiedene Maßstäbe anlegen und sagen, welcher hat sich in den letzten 1000 Jahren am wenigsten verändert. Und auch da ist die Frage, was heißt Veränderung, wo wertig Veränderung am meisten, lautlich, morphologisch oder so. Das ergibt alles keinen Sinn. Und wenn ich danach frage, welche ist die älteste, welche ist am längsten überliefert, ist Definitionssache. Weil wir, also im Indogermanischen zum Beispiel, waren wir alle mal Dialekte derselben Sprache. So. Weißt du, wir hatten, glaube ich, dieses Beispiel von Italienisch. Italienisch ist uralt. Also wir haben einfach nur irgendwann angefangen, Latein nicht mal Latein zu nennen, sondern Italienisch. Oder ab irgendeinem Level angefangen, okay, ab hier ist die Grenze, ab hier heißt es Französisch. Und vorher waren das vielleicht einfach 2 verschiedene Dialekte des Lateinischen. Und diese Zuschreibung passiert ja retrospektiv. Die passiert durch geschichtliche Zufälle, durch Überlieferungszufälle. Es war ja trotzdem immer dieselbe Sprache. Die hat sich langsam nach und nach nur verändert. Und genauso, dass wir jetzt Althochdeutsch Deutsch nennen und Neuhochdeutsch auch, ist ja Zufall. Also wir können auch sagen, nein, Deutsch ist erst ab 1500. Deswegen, also zu sagen, wann, wie alt ist eine Sprache, ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Alle indogermanischen Sprachen sind zwangsweise gleich alt, weil sie aus derselben Sprache hervorgegangen sind. Hm. Und so ist es in jeder Sprachfamilie. Und dann stehen wir vor der Frage, welche Sprachfamilie ist die älteste? Und das ist dann die philosophische, keine Ahnung. Also ob wir jetzt mehrere Sprachursprünge auf der Welt hatten gleichzeitig oder nur einen großen, wissen wir nicht und finden wir auch auf diese Weise nicht raus. Daher ist uns das scheißegal eigentlich. Deswegen muss man Leute immer so ein bisschen enttäuschen, dass was ist das Älteste? Das hat eigentlich keine Antwort und vor allem keine interessante oder informative Antwort.
Ja, es ist auch ein bisschen logisch, wenn man irgendwie kurz mal drüber nachdenkt. Aber das machen ja nicht
auch
alle.
Unbefriedigend, das verstehe ich auch.
Ja, ja, es ist unbefriedigend, ja, total. Aber dann am Ende die gleiche Antwort auf die Frage, wie viele Sprachen hast du gelernt oder wie viele Sprachen sprichst du? Das gleiche im Endeffekt. Ne?
Das ist immer schwer zu sagen.
Alle so ein bisschen.
Die Frage nach dem der Ursprache und so, da muss ich immer an dieses, ich glaube, das war Werner, oder? Werner-Zitat aus von 2001, wo sie den Birkstoff finden und dann eben das erste Wort sich bildet, nachdem sie das Bier getrunken haben, und es ist halt so ein Rülpsen. Fantastisch.
Vielleicht hat es genauso angefangen. Also auch das hatten wir. Eben. Es gibt sehr viele verschiedene Theorien. Wir wissen nicht genau, ob es als, weiß nicht, gemeinsame Arbeitslaute oder im Moment finden viele Leute plausibel, dass es so Deiktika und Namen waren, weil wir das im Tierreich viel sehen. Also Wale oder Delfine oder verschiedene Tiere haben halt so Namen für Individuen. Also vielleicht waren es erst so Namen plus so Zeigegesten, so dass ich vielleicht habe, der da hinten, und das wird irgendwann ein Wort, das ein einzelner Laut ist oder so. Das ist gerade sehr populär als Idee für, vielleicht hat es bei Menschen genauso angefangen. So einfach ein Grund, dass es bei vielen Tieren ähnlich zu sein scheint, die wir kennen.
Stell euch mal vor, da hätte es schon Podcasts gegeben, das wäre ganz schön schwierig geworden.
Ne?
Oh, also, keine Ahnung.
Heute wären wir froh.
Tja. Ja, gut. Vielleicht gibt es Podcasts unter Wahlen und wir wissen es nur nicht.
Wahrscheinlich.
Die, ja. Die werden dann von Wahl zu Wahl weitergegeben.
Genau.
Ein Vollkornbrot mit Schmalz.
Und zwischendrin gibt irgendwie so ein Hai nochmal einen Laut dazu und dann ist alles durcheinander. Und
True Crime Erzählungen dann von Wahl zu Wahl weitergegeben unter werden.
Moby Dick, aber aus der Gegenperspektive.
Ja, sehr schön. Das leitet mich doch direkt über zum nächsten Thema fast. Jan, wie weit bist du bei Sneakpot nachhören ungefähr gerade?
Oh, was bin ich so? Folge 220 oder so bin ich am Start. Ich guck mal. Mhm. So in dem Bereich. Das oder ist 2010, glaube ich.
Was? Die Hälfte?
Die Hälfte bis zur 500.
Die Hälfte bis zur 500, genau.
Ach so.
Es ist nämlich, also vor zwei Tagen hatten wir den 17. Geburtstag unseres kleinen Podcasts, oder Bob? Jetzt musst du dich wieder anschalten und aufwachen.
Das könnte stimmen, ja.
Ja, 17 bis 24, ja genau. 7 bis 24. Und wir haben genau irgendwie an dem 17., gell, haben wir die 500 auch damals aufgenommen bei der Claudia im Wohnzimmer. Und da haben wir jetzt einen sehr netten Kommentar erhalten, über den wir kurz reden wollten.
So ist es. Jetzt habe ich hier mein Mail-Programm vernichtet.
Du hast die ganze Zeit davor, also Herr Grüger, was ist denn hier los?
Der Jan hängt ja noch bei einem anderen Jubiläum, nämlich hat er neulich geschrieben, was ist eigentlich mit der 200?
Oh ja, stimmt.
Ja, sie fehlt.
Ja, noch fehlt sie dir, aber bald wirst du sie haben.
Ich bin bei 225, sehe ich gerade.
Ja, da liegt 20
ein bisschen später.
Fast ein Jahr
mein letzter später. Film war Türkisch für Anfänger, der Film.
Krass, kann ich überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Es sind so viele dabei. Die
20 Folgen, dann kriegst du die 200 nachgeliefert. Nach der 244 oder so.
Die wird nachgereicht, ja, okay.
Genau.
2012 bin ich hier. Mhm.
Ja.
Nee, diskutieren wir das nicht auch manchmal in den Sendungen? Ich meine, das haben wir auch.
Ich glaube schon, ja.
Haben wir auch irgendwie.
Ja, aber immer nur so am Rand oder so ominös.
So angeteased, ja, genau.
Ach so, ja.
Ja, weil wir da halt eine Videofolge machen wollten und die brauchte halt Vorlauf.
Nach der 243 kommt so, okay. Da habe ich so bald.
Ja, die musst du aber dann, also mit Bild im Zweifelsfall kannst du, also natürlich. Kannst du, ist glaube ich nicht sehr aufregend, aber.
Ich mache es auch eh immer für die alten Fotos von euch, die manchmal in den Blogbeiträgen auch dabei sind. Auch als Reise in die Vergangenheit.
Warst jetzt auch gerade bei einem legendären, ja.
Welche Folge war das?
Bild von mir.
Vielleicht kann man das mal empfehlen. Ich weiß, ich habe mir nicht notiert, welche Episode das war. Tja, schade.
Tja, aber wir haben, wie gesagt, eine E-Mail bekommen, übrigens geschickt an fanbriefe@sneakpot.de, was ich sehr richtig finde.
Sehr gut. Da merkt man
den langjährigen Hörer, der sich auskennt, vom Fernando. Und er schrieb, ich hoffe, ich darf das jetzt vorlesen, aber ich denke, da ist nichts drin, was irgendwie verfänglich wäre. Ich habe so eine Tagebuch-App, die ich seit Jahren pflege und die mich jeden Tag daran erinnert, was ich in den vorhergegangenen Jahren gemacht habe. Heute vor 7 Jahren war die Aufnahme zur Sneakpot-Folge 500 und ich würde gerne diesen Abend nochmal erleben wollen. Vielleicht macht ihr ja wieder, warte mal, habe ich mich jetzt in der Zeit verrutscht? Nee. Vielleicht macht ihr wieder so ein spezielles Event. Ich wäre gern dabei. So, und dann schickt er noch einen Screenshot mit von seinem Tagebucheintrag, wo er eben schreibt, dass er da viel Spaß gehabt hat und dass es da eine Cocktailparty nach der Sendungsaufnahme gab und da ist auch ein Foto, was er damals geschossen hat. Und ich fand das sehr, ich saß irgendwie beim Frühstückstisch und dann habe ich meiner Frau das Handy rübergeschoben und habe gesagt, guck mal, dafür macht man das. solche Mails kommen, das ist schön.
Ja, und vielen Dank, Fernando. Du hattest ja dann in unsere Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe den Gegenshot von dem Foto, oder Stefan hatte den Gegenshot, glaube ich, reingestellt. Und das fand ich toll, weil da halt natürlich sowohl Fernando in der ersten Reihe saß, als auch ganz viele andere Leute, die ich zum Teil erst richtig kennengelernt habe, viel später. Zum Beispiel der Daniel.
Ja, stimmt.
Ja. Und auch noch andere, also fand ich super. Also habe ich mich sehr gefreut jetzt, als ich mir angeschaut habe vorgestern. War mir auch überhaupt nicht so bewusst, wer da alles da war.
Dafür macht man's doch.
Ja, nee, das ist schon
geil.
Also die 500 Live, das war schon echt cool.
Das war wirklich cool, ja.
Und sehr aufregend.
Wieder.
Sag hier nichts an, wir müssen erstmal eine Location und so finden, ja.
Ach komm, 1000 haben wir noch lang Zeit.
Anderthalb Jahre?
Genau.
Nee, 4 Jahre. Wo sind wir jetzt?
850 sind 1,5 Jahre. Ja, nee, sind 3 Jahre. Entschuldigung.
3 Jahre.
Drei Jahre.
Ja.
Ah.
Geht.
Also bis dahin noch ein bisschen Hörerzuwachs und dann hier irgendwie
Alter. Naja, ist ja, Location ist ja easy, gell? Weil man kann den Leuten ja nicht zumuten, nach Sulzbach zu fahren oder nach Hofheim. Deswegen wird es jetzt mal Bob stattfinden. Also, machen wir uns nichts vor.
Ja, ja, ist schon recht. Gut, das diskutieren wir vielleicht auf eher weiter.
Das hätten wir, also in 3 Jahren. Ihr seid alle eingeladen.
Genau, vermutlich wieder im November.
Da haben die besten Sachen Geburtstag.
Oh.
Die besten Sachen.
Sache vor allem.
Ja.
Bob, du Schick.
Also ich bin da.
Du hast hier schon einen Kalendereintrag gemacht. Komplett im November ist geblockt. Ja. Nein, in 3 Jahren im November habe ich keine Zeit. Tut mir leid.
Ist ja relativ schwierig. Ich wollte gerade Springsteen-Konzerttickets kaufen. Immer wenn man so nicht weiß, wo man nächstes Jahr wohnt und arbeitet, dann
das ist echt Mist.
Ist immer schwierig. Aber ich dachte auch Frankfurt geht. Das ist in der Mitte von allem. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, Tickets. Also das geht schon, ne? Wenn es dann noch, ja.
Ja, und in Frankfurt findest du immer einen Schlafplatz. Das ist kein Problem.
So, aber wer weiß, ob irgendwie an einem random Mittwoch in Gelsenkirchen sein kann oder so, ne? Das ist manche Dinge lassen sich einfach schlecht vorhersagen. Aber der November ist geblockt, alles klar.
Gut.
Sehr gut.
unser Novembergeburtstag ist auch heute jetzt wieder dran mit einem Scherz. Der Jan freut sich schon die ganze Sendung, dass er ihn vorab schon hören darf und drüber schmunzeln wird. Ohne jetzt Druck aufzubauen. Also der Jan rechnet, glaube ich, mit dem Besten.
Mit dem besten Dad-Joke der Woche.
Ich bin Dad-Joke-Fanboy. Ich habe die bisherigen auch immer, also wirklich vielfach weitererzählt.
Ja, ich auch.
Das könnte mir nicht bis zum Ende der Sendung merken. Das ist
sie wurden auch immer mit so einem Stirnrunzeln entgegengenommen, wie es sich gehört.
Ja.
Kommt vorher.
Also der hier ist vielleicht jetzt nicht auf dem ganz hohen Qualitätsniveau, aber ich habe...
Nicht vorher entschuldigen.
Ich hatte wieder ganz viele gefunden, die sich nicht übersetzen ließen. Ich hatte wieder viele gute und ich dachte so, der geht nicht auf Deutsch. Und ich will nicht keine englischen Witze hier erzählen. Also gibt's jetzt diesen hier. Also ich verstehe auch unsere Gesetze nicht. Spendest du eine Niere, nennen sie dich ein Held. Spendest du 5 Nieren, holen sie die Bullen.
Oh Gott, das ist doof.
Ah, herrlich.
Weißt du, was ich am meisten an diesen Deadshocks mag? Dass die so einfach reinkommen. Die haben keine Form. Die haben keinen Mann in den Laden, sondern die sind einfach, neulich war einer da. Ich sag ja immer oder so. Die gehen so unter der Hand. Das liebe ich am meisten.
Ja,
man weiß nie, ob die Rolle, ob das lyrische Ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Fantastisch. Ja. Ich habe hart weggeschmunzelt.
Sehr gut.
Nee, das Schöne an denen ist ja, glaube ich, auch wenn man die so im Vorbeigehen, jetzt ist natürlich mit Ankündigung, genau, wie hier in der Sendung, ist immer ein bisschen schwierig. Was du natürlich machen könntest, ist, dass du den in der Sendung unterbringst und dann in der nächsten Sendung das haben wir für ein anderes Thema. Egal. Aber das bringt mich dazu. Der Christoph hat auch in dieser Woche
versteckte Dad-Joke.
Du kannst ja, denk nochmal drüber nach, Bob, ob das nicht funktioniert.
Hidden Dad Joke.
Ja.
Ja, so. Na, weiß nicht.
Ja. Nee, der braucht seinen. Ich meine, du hast recht, eigentlich macht man Dad Joke so. Das gehört zum Dad Joke dazu. Aber ich finde, das bekommt noch eine ganz eigene Cheesiness, wenn wir dem eine eigene Sparte hier verabreichen. Das finde ich super. Ach ja. Ja, das untergegangene Wort der letzten Woche war ein Wort, was wir schon festgestellt haben, für mich gar nicht so untergegangen ist, weil ich es benutze. Aber es steht nun mal im kleinen Lexikon untergegangener Worte. Es war das Wort Ungemach für beschwerlich.
Das ist schon tot. Also mach dir da keine Illusion. Das sagt niemand außer dir.
Doch, also ich möchte mich da auch einreihen.
Du verstehst es passiv vielleicht. Also das würde ich unterschreiben.
Aber Ungemach, also mein Vater benutzt das auch. Also wirklich? In meinem Umfeld benutzen das alle dauernd. Na, ist gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ganz
das klein. Das ist die Argumentation, haben das nicht alle Kinder? Deine Schwester macht das auch. So. In meinem Umfeld machen das alle, mein Vater.
Ja, genau. Echt, findest du es so tot? Das Wort jetzt mal ganz ernsthaft, ungemacht?
Also, ne, ich verstehe das noch. Also, ich weiß, was das ist. Aber selber gesagt habe ich das, glaube ich, noch nie.
Echt nicht?
Nee.
Ungemach. Also ich
bin aber auch, wie ich nicht müde werde zu betonen, ein paar Jahre jünger als ihr.
Ja, doch, das kann ein Grund sein, aber also Ungemach. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann ich es das letzte Mal benutzt habe, aber das ist so ein Wort, wenn ich das sehe, denke ich mir, ja, nee, das ist so ein bisschen altmodisch, das ist so das typische Altmodischkeit, nee, das gibt's nicht, das Wort, Altmode, die ich noch bewusst benutzen
das
würde.
Das hingegen.
So,
ich bin auch
so
voll dabei. Das Wort, wie ich sehen, sage, ah ja, das ist ein Wort, das würde Christoph benutzen.
Genau, total.
Das war doch auch mal die Begründung, weswegen man das so schwer finden konnte. So, redet der jetzt wirklich so oder ist?
Ja, genau. Jule hat es, glaube ich, geschrieben. So. Ja. Ja, das ist zum Teil so, ja.
Sehr gut.
Die Woche war es schon, oder? Ich meine,
bei dem Wort dieser Woche ist es nicht so. Das gehört nicht zu meinem aktiven Sprachgebrauch. Das könnte man eventuell daran merken, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es falsch ausgesprochen habe. Wir haben am Anfang der Sendung drüber diskutiert oder vor der Sendung drüber diskutiert, wie es ausgesprochen wird, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiß und ich habe es auch nicht geschafft, es zu ergoogeln. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir werden
sehen. Ich kann es auch nicht.
Nee, wird auch wahrscheinlich nicht in meinen aktiven Sprachgebrauch übergehen. Wie andere Worte, die es in diesem Buch wir kennengelernt haben, es tatsächlich geschafft haben. Wie das Wort Kammerlauge zum Beispiel.
Hätte ich gewusst, was ich mit diesem Buch anrichte, wirklich.
Dann hättest du mir zwei geschenkt.
Ja, ich muss jetzt mal gucken, ob es einen zweiten Band gibt. Du bist ja also
mehr untergegangene Wörter.
Ich bin mittlerweile tatsächlich ziemlich durch. Also, weil es ist natürlich keine Suchfunktion oder so. Also es ist halt auch echt schwierig. Ich muss praktisch immer vor der Sendung
einfach drei Seiten lesen.
Eine Viertelstunde hin und lese in dem Buch. Denk mir, ah nee, das Wort passt nicht. Nee, das hatten wir schon. Nee, das ist zu sehr im heutigen Sprachgebrauch, weil da sind schon auch viele Wörter drin, wo einem einfach ein Buchstabe mehr drin ist als heute.
Ja, ne?
Also hier zum Beispiel sehe ich gerade hinterhältisch für hinterhältig.
Ja, ah, ja. Halt, das sind verschiedene Endungen. Aber ich weiß,
genau,
was du meinst.
Ja,
ich muss mal gucken, was es noch gibt.
Klar ist es anders, aber es ist lame. Und da sind schon einige drin. Und vieles habe ich halt schon hier benutzt. Also es ist tatsächlich, es wird langsam dünn. Aber mal
weißt, in meinem alten Arbeitsplatz gab es, glaube ich, auch so, das lag irgendwo aus, jetzt nicht auf dem Klo, aber da gab es so dasselbe Konzept mit Englisch quasi, also irgendwie Dictionary of Obsolete Words oder so. Und da weiß noch, wie ich mal so den geschmökert habe, und da war diese schöne Überschrift, Did you know Baby Jesus was a girl? Also die Idee, dass Girl einfach früher nicht auf ein Geschlecht festgelegt war, deswegen manchmal das Jesuskind auch als Girl, also deutsch Göre, glaube ich, entspricht ihm ungefähr.
Ah, okay, das
irgendwie benannt wurde. Fand ich süß und solche Sachen. Bestimmt gibt's fürs Deutsche auch noch mehr. Ich muss mal gucken, wie wir dich dann danach versorgen können mit irgendwas Neuem.
Geilo. Ja, aber du hast natürlich bei mir total den Punkt getroffen. Gell? Das ist
offenbar
absolut mein Sweet Spot.
Das ist absolut.
Ich meine, du studierst jetzt auch bei uns. Also greift irgendwie eins ins andere.
Ja, schon im zweiten Semester jetzt. Das ist echt irre.
Das war.
Ah ja, sehr schön. Haben wir abschließend noch ein Thema, und zwar der Bob ist dran.
Mhm. Warte mal, ich hätte noch eine neue Ausgabe, ganz brandheiß hier, straight off the presses, aus der schönen Rubrik, Leute schicken mir E-Mails, die mir nicht zustehen.
Ah, dein Freund Robert Krüger.
Ah, Robert Krüger aus Berlin.
Diesmal ist es nicht er selber, sondern diesmal ist es offensichtlich, ich glaube, das ist nicht dieselbe Person, die da gemeint ist. Das ist wieder ein anderer Robert Krüger, der hier in dem Fall adressiert wird und nicht sozusagen nicht selber seine E-Mail-Adresse zu dumm ist zu schreiben, sondern jemand anders schickt an diesen Robert Krüger, und der scheint in dem Fall irgendeine Art von vielleicht Steuerberater oder so zu sein und kriegt hier Dateien zugeschickt.
Ach du Scheiße.
Oder irgendwelche Abrechnungen. Also ich habe jetzt hier so Saldenlisten, irgendwas.
Ach hey, oh Gott.
Kanzlei.
Lies doch mal vor.
Forderung durch Krankenkasse aus AAG, 225 Euro irgendwas. So, endlose Listen von irgendwelchen Euros. Keine beeindruckenden Summen dabei irgendwie.
Natürlich nicht, wenn es AAG ist.
Nein, hier also Gehälter, auch da, ich würde sagen, da ist vielleicht eine Person angestellt. Wenn es zwei sind, dann ist schon traurig. Ja, keine Ahnung, was das soll. Und dann kommt aber direkt noch eine Mail hinterher und die ist ja fast noch viel interessanter. Das ist einfach irgendwo rauskopiert aus einer Webseite, wo das Wichtigste zu dem Steuerspartrick Ehegattenschaukel erklärt wird. Und es ist aber auch einfach kommentarlos vielleicht so bezug
auf den Schaukel. Das klingt ein bisschen anzüglich.
Das klingt ein bisschen wie so ein Sextoy, was man sich so irgendwie, wenn man
die Wohnung
Decken
hängt.
Hat, so an, ja, muss man stabile Decken haben, wo man was verschrauben kann. Aber hier geht es tatsächlich um ein Steuersparmodell, wo man sich untereinander vermietete Immobilien hin und her verkauft im 10-Jahrestakt.
Oh Mann.
Und dann kannst du da irgendwie deine Abschreibungsbeiträge erhöhen und die Spekulationssteuer entfällt, wenn du da jeweils mehr als 10 Jahre wartest. Geht auch mit anderen Verwandten im ersten Verwandtschaftsverhältnis. Kindern, Großeltern, Enkel. Zwischen Eltern
Juhu,
und Dings.
Ja. Juhu-Kapitalismus, kann ich dann sagen.
Genau. Nee, eher Juhu kompliziertes Steuer.
Steuerbescheißen, ja. Hm.
Ja, das ist so Mails kriege ich. So, wenn man so einen generischen Sammelbegriff als Namen hat, dann kann man.
Schreibst du da jetzt was zurück oder war
nee,
die Steuer Androhung bekommt, weil er seine Steuererklärung nicht abgegeben hat oder?
Das weiß ich nicht, was ich damit jetzt mache. Ich habe dieser Person schon mal geantwortet und ich finde, einmal reicht so. Also ich bin da nicht zuständig für hier jetzt jedes Mal aktiv zu werden.
Kannst du einfach nur sagen, dass du dich bedankst und dass du es jetzt wie besprochen veröffentlichst?
Nee, das wäre ja gelogen, das meine ich. Nee, aber ich habe, das ist aber dieselbe Person, ihr erinnert euch, irgendwann wurde mal so ein Bauernhof, ein alter runtergekommener Bauernhof gefunden auf eBay Kleinanzeigen, wo die Person dann der anderen geschickt hat, hier, wie findest du den? Das ist wieder dieselbe Absender. Also.
Hast du da was zurückgeschrieben? Finde ich gut, oder?
Nee, ich glaube beim allerersten Mal, da ging es um Online-Unterricht mit den Kindern in der Pandemie oder so. Ich glaube, darauf hatte ich weiß nicht mehr genau, müsste ich jetzt recherchieren. Aber ich glaube, auf irgendeinen davon habe ich geantwortet und habe gesagt, hier, das mache ich immer beim ersten Mal, reagiere ich dann mit einem, ich glaube, das ist nicht der Robert, den Sie suchen, so Jedi-Track-mäßig. Aber das findet dann selten, also jetzt neulich hatte ich es nochmal irgendwie bei auch, ich weiß gar nicht, worum es da ging, habe ich verdrängt, aber ich weiß, dass ich geantwortet habe und da kam keine Antwort zurück, aber seitdem nichts mehr weiteres. Also von daher schien die sich sortiert zu haben, dass es die falsche E-Mail-Adresse ist. Und dann hörte das auf. Aber manche wollen es nicht lernen.
Hm. Ich habe neulich, ich finde es jetzt leider nicht mehr, an irgendeinen hier Telegram oder wie die alle heißen, hier WhatsApp vielleicht auch. So eine Nachricht gekriegt, hier kannst du mir noch die PowerPoint fertig machen, also irgendwie Begrüßung, habe ich schon wieder vergessen, wie der Name ist, kannst du noch die PowerPoint fertig machen und dann morgen rüberschicken. Habe ich zurückgeschrieben, ja klar, kein Problem, schick mir noch gerade die Daten zu so und so. Also auch irgendwas frei erfunden. ich glaube, das ist die ganz falsche. Ups.
Ja. Meine Frau hatte jetzt am Wochenende eine Nachricht auf der Mailbox drauf. Da rief halt auch irgendeine, vermutlich, also klang deutlich älter als wir, aber ich würde jetzt nicht sagen im Greisenalter, aber irgendwo schon auf jeden Fall.
Wenn sie deutlich älter als wir sind, dann ist sie im Greisenalter.
Nee, nein, also die war jetzt nicht 90. Nein, die war jetzt nicht 90, aber die war sicherlich, sagen wir mal, irgendwo kurz vor der Rente. Und aber vermutlich. Wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne mich ins Fettnäpfchen zu setzen? Ich sag mal vielleicht etwas bildungsferneres Niveau. Mhm. Man hörte das so an der Art, wie sie sprach und wie sie das. Ich glaube, der Frau ging es auch nicht gut. Und sie rief irgendwie an und hat schon bei dem Aussprechen ihres eigenen Namens und wie Sätze, gerade ganze Sätze formulieren, war nicht so simpel. Also sie sprach irgendwie. Ich will es jetzt nicht nachäffen, das wäre jetzt, sie wollte irgendwie sich bei jemandem melden und glaubte halt in der Telefonnummer meiner Frau die richtige Adressatin gefunden zu haben und hat dann da lange Grußbotschaften auf die Mailbox gesprochen. Und ich glaube, meine Frau hat dann auch irgendwie eine Nachricht zurückgeschickt, dass sie sich da wahrscheinlich geirrt hat. Aber
jetzt jemand anderen diese lange Nachricht nochmal drauf sprechen muss.
Ja, es war so ein ganzer Podcast. Wir hatten ja neulich, wurden wir dafür auch gescholten.
Freundlich ermahnt.
War so eine ganze lange Nachricht auf der Voicemail, wo der Hoffnung geäußert wurde, dass ob wir denn alle noch Arbeit hätten und ob es uns gut ginge und so. waren wir auch die falschen Adressaten. Irgendwie verwählen sich in letzter Zeit häufiger Leute zu mir oder
kriegst
zu
du immer sowas? Ich krieg sowas nicht. Na gut,
mit meinem Namen. Diese Spam-Anrufe, die jetzt rumgehen, die habe ich jetzt gerade auf Twitter heute gehört, dass es ganz viel, nicht auf Twitter, wie heißt das jetzt? Mastodon. Gehört, dass es ganz viel so automatische Robocalls jetzt auch in Deutschland gibt und die hatte ich jetzt auch schon dreimal. Bist du dann angerufen?
Werden die nicht direkt rausgefiltert vom Telefon? Ich sehe da immer nur, es wurden wieder so und so viel Telefonanrufe geblockt wegen Spam oder so.
Ach so, das ist immer, wenn ich dich anrufe. Deshalb komme ich nie durch. Nee, ich weiß nicht mal. Mein Telefon, ich habe zwar auch so eine App installiert, die das irgendwie so rausblocken soll, macht die aber nicht. Und dann kommt immer so, sie werden hier angerufen aus, ich hatte Polen, Niederlande, England.
Na, ich hatte einen aus Österreich.
Ja, und da ist dann immer so eine Computerstimme dran, die sagt irgendwie, hallo, wir müssen mit Ihnen über ein Jobangebot reden. Bitte fügen Sie mich auf WhatsApp hinzu oder so. Ist immer derselbe Text, auch immer dieselbe Computerstimme. Nur halt immer Vorwahlen aus völlig absurden anderen Ländern, wo man nicht erwarten würde, dass jemand einen auf Deutsch jetzt gleich volltextet. Und es ist auch, wie gesagt, aus Holland und Polen und England immer der gleiche deutsche Text.
Informatiker, deutsche Informatiker, die in Polen arbeiten, das gibt's.
Das gibt's, ja. Aber die Robocallen eigentlich.
Ja, stimmt.
Von daher, es scheint gerade so rumzugehen. Also, Leute, fallt da nicht drauf rein.
Okay.
Kennt ihr Spam-Faxe?
Nee, ich kenne das Überfax.
Wiederum das Überfax? An meinem, das Überfax?
Ja, das ist so ein Mensch mit so einer Pistole drauf und da steht, das ist ein Überfax, faxen Sie uns sofort Ihr ganzes Geld.
Das ist so ähnlich. wiederum an meinem alten Arbeitsplatz gab es halt auch so ein Faxgerät, das noch irgendwie eine ältere Kollegin immer benutzte, um irgendwas dahin zu schicken, weiß nicht. Und das wird also das meiste, was kam, war so Spam-Fax, das heißt so handgeschriebener Scan von irgendwas. Ja, hier, Mensch, Peter, danke für den heißen Tipp. Ich habe schon so viel Umsatz gemacht durch diese Webseite und dann so ein handgeschriebener Link. Ich bin dir auf jeden Fall einen Kasten Bier schuldig. Grüße Horst oder so. Und dann das kam da regelmäßig, also bestimmt so einmal die Woche oder so kam irgendein Spam-Fax rein. Also ich denke ja immer, so Phishing und so weiter, das würden Leute ja nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde. Also irgendwer musste ja darauf reinfallen. Die haben ja irgendwann gesammelt und so irgendwie in einem einen Büro hinter der Tür so immer befestigt. Mit den schönsten Spam-Faxen. Fantastisch.
Sehr gut. Dagegen ist also. Ein Spam-Fax zu verschicken, ist ja regelrecht Aufwand gegen eine Spam-Mail. Also in der Zeit, wo du ein Spam-Fax überträgst, kannst du ja wahrscheinlich irgendwie sowas wie 2000 E-Mails rausjagen.
Vielleicht ist die Durchschlagquote aber höher. Also unter der kleinen Community, die nur Faxe benutzt.
Wäre die Frage.
Deutsche und Japaner, also eh nur zwei Sprachen.
Vor allem Faxe gibt es nur bei Deutsch und Japaner, oder was?
Ich kann auch nur dieses Meme, wo so zwei Säulen sind, die doch irgendwie so ein Gebäude halten. Da steht obendrauf die Faxindustrie, Deutschland, Japan. Ich weiß nicht, ob es in Japan auch so ist, aber ich wundere mich manchmal, wie viel, auch so meine Krankenkasse wollte irgendwas, ja, sie können uns das auch faxen. Also die Möglichkeiten waren einen Brief schicken oder faxen. Und so, also Mail.
Also faxen ist halt wirklich so, ja.
Das ist wirklich das Absurdeste von allen Varianten.
Ja. Ich bin jetzt mittlerweile wieder so weit, dass für mich Faxe doch diese seltsame Liter Bierdose ist. Also echt, also Papierfaxen, das kann nicht sein. Also das meint keiner ernst.
In meiner vorherigen Firma, da gab es ein Fax, also man konnte faxen, es war auch irgendein Fall, ich weiß nicht, was es war, da musste ich dann irgendwas hinfaxen. Ach genau, die Bestellung von der Spedition, die musste gefaxt werden. Am Anfang, als ich noch am Anfang da gearbeitet habe. Dann die letzten 5 Jahre auch nicht mehr. Aber schlimmer war es, wenn man ein Fax erhalten hat, dann musste man nämlich wissen, dass man ein Fax bekommt und dann musste ich zum Chef gehen und musste sagen, Chef, da müsste ein Fax für mich kommen, weil der hat es nämlich auf irgendeine obskure E-Mail-Adresse bekommen, in die er aber auch nicht reingeschaut hat, sondern man musste wirklich wissen, wenn man ein Fax bekommt, damit der Chef in diesen E-Mail-Account schaut und das Fax einem dann runterladen kann und ausdrucken kann. Also es war so bescheuert.
Ausdrucken vor allen Dingen. Warum schickt es den? Nee, egal. Ja, okay. Ja.
Ich habe mir vor einem Jahr oder zwei oder so, habe ich mir tatsächlich so eine SIP-basierte kostenlose Telefonnummer nochmal geklickt im Internet. Gibt's Anbieter, die das machen, wo du so eine kostenlose Nummer in deinem Vorwahlbezirk auch kriegst. Und die habe ich in der Fritzbox eingetragen als meine Faxnummer. Also meine Fritzbox würde jetzt, wenn man diese Nummer hätte, könnte man mir ein Fax schicken. Ich werde die jetzt hier nicht vorlesen.
Ich habe ja mehr Nummern in meiner Fritzbox, als ich brauche. Also von daher.
Ja. Habe ich seitdem nie verwendet. Kriege ich immer irgendwie so einmal im Monat eine Mail, wo dann drin steht, ihre aufgelaufenen Kosten für diese Telefonnummer 0,00 Euro. Und dann drücke ich bei der Mail auf Löschen und dann ist fertig. Meine Faxnummer.
Sehr sinnvoll.
Ja. Sehr sinnvoll. Was viel sinnvoller ist, wenn ich jetzt mal einen Film ansagen würde für nächste Woche.
Okay. Das ist eine zerfaserte Sendung heute.
Schiebst du das auf unseren Gast, oder?
Nee.
Gut. Das mache ich schon selber.
Unsere dummen Fragen an unseren Gast.
Ja. So, wo gehen wir hin?
Zu Disney Plus gehen
das
wir.
Das überrascht mich nicht.
Das überrascht dich nicht. Du ahnst schon, was ich nehmen
werde.
Ich
habe auch eine sehr starke Vermutung. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei Disney läuft, aber ich glaube ja.
Ich habe sogar schon die Vorhersage für fertig, weil ich es jetzt doch noch geschafft habe, während der Sendung dieses Ding fertig zu hauen.
Bleiben wir mal bei der Wahrheit. Film du hast die AI dazu Jahr, gekriegt, das zu
Ja, ich habe da nichts gehauen. Ich drücke immer nur so Text markieren, in Chat hinzufügen, da stimmt was nicht. Ach ja, ich habe übersehen, dass wir das und das auch noch brauchen. Ja, dann denk halt sofort drüber nach. Mittlerweile über 1000 Zeilen Code in dieser einen Datei ist auch schon nicht mehr gut. Aber gut. Nee,
Christoph, ist es nicht von letztem Jahr? Ist es von 2020?
Nee, ich habe es auch gerade gesehen. Ich dachte es ja von letztem Jahr, aber ich sehe auch gerade, dass es von diesem Jahr ist. Aber wir schauen schon Deadpool, oder?
Es ist gelb und rot.
Ja, klar.
Gelb und rot und wir schauen Deadpool und Wolverine.
War klar.
Genau.
Ich habe auch die Vorschau gesehen jetzt irgendwie die Tage und habe gesagt, oh cool, den werde ich als nächstes vor. Und dann wirklich so, als ich den Satz in meinem Kopf dachte, habe ich ihn dann unterbrochen und dachte, ah nee, das macht eher einer von den Jungs als nächstes.
Ich habe vor 4 Wochen schon mit einem Kollegen drüber gesprochen. So, dann und dann erscheint der auf Disney Plus. Kannst du dann aussuchen? Und dann haben wir schon mal vorgerechnet, so, ah nee, ich bin da nicht dran. Wahrscheinlich wird er schon weg sein.
Na gut.
Ja.
Dann war das jetzt sehr vorhersagbar. Die Vorhersage zum vorhersagbaren Film, was sagt die?
Ja, die ist im Moment in keinem guten Zustand. Die sagt für den Christoph 7,3, für dich 7,3 und für mich 7,5 voraus.
Wird mich wundern, wenn wir nur bei 7 sind. Ich glaube, wir werden ihn besser finden.
Und ähnlich bereits bewertete Filme, hier Voloises, nee, der heißt irgendwie anders, ja. Atlas und Next Goal Wins.
Oh Gott, das ist ein dicker I immer ein bisschen kaputt.
Damit hat er doch nichts zu tun.
Das hat nichts miteinander zu tun. Ich weiß auch nicht, diese ganze Keyword-Sache funktioniert nicht mehr, habe ich das Gefühl. Der Christoph hat...
Es beruhigt mich alles sehr, weil die KI wird ja meinen Job obsolet machen.
Ja, ja, schon jetzt.
Wie wir hier ganz deutlich sehen, macht sie das ganz zuverlässig.
Ja, ja.
Fantastisch.
Jan, für dich habe ich leider noch keine Vorhersage. Aber mein
die Datenlage
das ein bisschen
wenn du
mein nächster
Seite noch auswertest.
Nee, mein nächster Plan ist dein Letterbox
Profile
Profil. Ich muss sagen, es sind 4000 Filme drin.
Scrapen. Boah, geil, das wird viel besser vorhergesagt. Da muss ich die alle nehmen und die letzten, weiß ich nicht, 20 mal weglassen, um dann Vergleiche zu finden. Ja.
Ach, du willst kann so reinforced learning machen an die trainierst ihn mit der ersten Hälfte und und gleichst ihn dann mit der zweiten ab und so.
Nö.
Ach. Ich habe genau 38 Filme bisher mit 5 Sternen bewertet, also 10 von 10 Punkten.
Wow.
Also heute einer von 38.
Wow.
Nicht schlecht. Bob, willst du noch auch den vorhersagen, den Film? Also wie wir ihn bewerten, so? Das hatten wir jetzt auch ein paar Mal gemacht, oder nehmen wir das
ich wieder raus? Ich hab zum Beispiel noch keinen Trailer geguckt und so weiter. Ich habe nur so dieses ganze Social Media, wenn die dann in irgendwelchen Talkshows und so aufgetaucht sind. Solche Sachen habe ich mitbekommen. Von daher, ich habe wenig Gefühl für den Film. Ich denke mal, dass wir schon so um die, ich sag jetzt auch mal so 7,5, alle drei, dass wir da so alle drei liegen werden, weil ich glaube, für einen 10er reicht, also so in diese Höhenregionen wird er nicht reichen, der wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen albern, ein bisschen dümmlich sein, aber er wird Spaß machen und von daher wird er so irgendwo in der Richtung landen. Das ist meine.
Also ein Freund von mir, der großer Deadpool-Fan der ersten Stunde ist, hat ihn so brutal abgefeiert und hat gemeint, das wäre genau der Film für mich und ihn, weil ich ja ein Wolverine-Fan bin. Ich bin gespannt.
Wegen
weil
des Backenbartes?
Genau. Häufig trifft sein Geschmack meinen dann doch nicht. Ich bin sehr gespannt. Also kann durchaus sein, dass ich ihn gar nicht so toll finden werde, aber mal gucken. Ich glaube, er ist ziemlich albern. Aber
ich habe sehr gemischt das über den gehört, aber mal gucken.
Ich rechne auch nicht damit, dass du den richtig gut findest.
Ja, ich befürchte auch.
Oh, Sean Levy, das ist der Regisseur von Nachts im Museum.
Hab ich gesehen.
Ich habe den ersten Deadpool jetzt vor ein paar Wochen gesehen. Warum habe ich den gar nicht im Sneakboard besprochen?
Hast du nicht?
Nee, ich glaube nicht, oder?
Ach so, damals nicht, dachte ich jetzt.
Damals kann sein, weiß ich nicht. Nee, ich habe ihn jetzt vor 4 Wochen oder so. Oder vor 6, als ich mit dem Kollegen gesprochen habe. Ich dachte so, ach, dann könntest du den doch jetzt nochmal gucken. Dann bist du schon mal so
ein Flow. Die meisten Bewertenden auf IMDb geben 8 Punkte und die zweitmeisten geben 10. Gut, dann belassen wir es dabei. Schauen da, was nächste Woche dabei rauskommt und bedanken uns natürlich bei Jan dafür, dass er uns hier mit WoW und Linguistik-Expertise zur Seite gesprungen ist.
Ja, danke, dass ich mich mal wieder selbst einladen durfte. Ich hoffe, ich habe nicht
immer gerne.
Zu sehr abgelenkt. Ich weiß nicht, aber ich dachte, bei dem Thema WoW, da habe ich noch ein paar Sachen beizutragen. Und so.
Ja, wir hätten hart geraten und hätten wahrscheinlich mehr.
Ist ja auch immer witzig zu hören.
Unsere Vorurteile. Machen wir das sonst?
Nie.
Ja. Nie. Also auch heute in der Sendung gar nicht. Irgendein Spiel mitbringen, das ich mal auf TikTok gesehen habe.
Hey, was soll das?
Und dann live YouTube während der Sendung.
Haben wir doch sehr fundiert drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, was du willst.
Schön, also, einfach
mal. Ja, fand es mal wieder sehr schön, wollte ich sagen.
Wir sind ja keine Spiele-Podcaster, wir sind ja Film-Podcaster. Und dann kann ich ja
noch
über
nicht.
Dinge, die ich in einem Filmmedium gesehen habe, kann ich doch sprechen.
Ja, so wie wir das mit dem Schach auch schon gemacht haben, genau, ja?
Ja, genau, als wären wir Schachspieler. Ja.
Ja, wunderbar.
Nun gut.
Also, nächste Woche einschalten, wenn wir über Deadpool und Wolverine reden. Und für diese Woche gerne, das war übrigens die 852. Folge, da könnt ihr dann auf sneakpot.de Kommentare schreiben, so wie Fernando das gemacht hat. Und gerne auch.
Der hat eine Mail geschrieben.
Der hat.
Oder?
Richtig. Der hat, stimmt, du hast recht. Der hat eine Mail geschrieben an
sneakpot.de. Aber warte, hier, Karl hat eine Mail, einen Kommentar geschrieben. Und erklärt, wo ist, jetzt fällt es mir wieder ein. Du hast nämlich letzte Woche, und ich kann mich noch erinnern, wie beeindruckt ich war, dass du gesagt hast, ja, der fährt ja hier mit dem dicken Fünfer um die, sagt er, war kein Fünfer, war ein Dreier.
Hä?
Hab ich gesagt?
Der Bob? Bob, du hast
gesagt, das war ein Dreier.
Der Bob hat gesagt, irgendwas mit einem Fünfer BMW bei dem hier Instigators. Oh. Und ich dachte mir so, Alter, dass der in dem Ding, ich weiß eben noch ganz bewusst, dass ich mir überlegt habe, so krass, dass der da Zeit hat, aber der wird wahrscheinlich ein Auge für Autos haben und so weiter. Ja klar, der kennt sich damit aus. Tja, war leider nicht so, war nur ein Dreier.
Ja, die sehen aber mittlerweile alle gleich aus.
Sind ja alle gleich, sind ja alle gleich.
Also das, was ich immer kriege, die BMW sehen wirklich alle gleich aus.
Die aktuellen Modelle kriege ich wirklich nicht mehr auseinander. Das muss ich wirklich zugeben.
Ja. Aber
es gibt ja auch noch den Vierer und so, das sieht alles aus wie eins. Außer, dass die Nieren immer größer werden, je mehr Geld du ausgibst. Und seit neuestem leuchten sie, sieht noch bescheuerter aus.
Ja.
Ja, wollte ich jetzt nur gerade, wo wir darüber sprachen, dass man Kommentare schreiben soll. Karel hat einen geschrieben.
Sehr gut.
Für die Zerfaserung war ich jetzt aber nicht verantwortlich.
Machen wir dich aber verantwortlich. Ganz einfach.
Und wir sind dir sehr dankbar.
Gut. Deckel drauf. Tschüss.
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 Macht's gut.